Battlefield 6, die Comebacks großer Ninja-Ikonen und E-Sport. All das und mehr heute hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen hier beim Game Talk bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ich nach meinen 2 Wochen Urlaub mich heute hier wieder einfinden kann. Ich habe die ganze Zeit schon im Urlaub darauf gefiebert, hier endlich wieder zu sitzen und mit wunderbaren Menschen über Spiele sprechen zu dürfen. Und mit diesen wunderbaren Menschen meine ich zum einen heute den guten Vitus. Schön, dass du da bist.
Oh, schön. Freue mich, hier zu sein.
Und ich meine natürlich auch meinen lieben Kollegen Gregor ganz an der anderen Außenseite.
Ja, ich freue mich wieder an dem angestammten Platz zu sein. Aber mir hat es natürlich auch Spaß gemacht, dich dann vertreten zu dürfen in den letzten 2 Wochen. Aber es ist schön, dass Papa Fabian wieder da ist.
Oh, musstest du hier drüben dann auch sitzen?
Natürlich.
Das ist komisch für dich.
Naja, sitzen kann ich auch an verschiedenen Stellen, aber ich bin auch ein Gewohnheitstier. Auch so ein bisschen meine Muster, wo ich, und ich sitze gern hier und ich rede gern dahin.
Das verstehe ich dir. Das hast du schon gesagt, Gewohnheitstier. Gewohnheiten gibt es ja auch im Shooter-Genre sehr viele. Es gibt viele große, ja, aber nicht die eleganteste Überleitung, aber egal, jetzt sind wir schon drin.
Das ist eine.
Viele große Shooter-Reihen, die Leute seit vielen Jahren spielen. Eine davon ist oder war, Fragezeichen, Battlefield, die ja so ein bisschen ihre Aufs und Ups erlebt hat über die Jahre. Und jetzt wurde mit großem Tamtam Battlefield 6 enthüllt, also wirklich alles sehr schön konzertiert in verschiedenen Events, die international stattgefunden haben. Ich weiß, dass zum Beispiel Olli Wirt und Krogi in Berlin vor Ort waren, um das zu erleben. Und du, lieber Vitus, du warst in L.A. und konntest da Battlefield 6 spielen. Ja. Und falls ihr euch jetzt wundert, ich sage das einmal kurz zur Einleitung, warum wir dieses Segment mit Werbung hier insertieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier Werbeaufsager machen für Battlefield 6, sondern wir kennzeichnen das korrekterweise, da die Reise für Vitus an dieser Stelle nach L.A. bezahlt wurde und deswegen diese Kennzeichnung. Wir dürfen aber völlig frei unsere eigene Meinung über dieses Spiel hier kundtun. Und darum würde ich dich jetzt auch bitten, Vitus. Ich bin selber auch ein bisschen gespannt natürlich, weil ich freue mich ja zumindest immer auf den Singleplayer-Part. Den habt ihr jetzt noch nicht gespielt, aber was sind deine Eindrücke von dem, was du vom Multiplayer sehen und spielen konntest?
Also erstmal würde ich so ein bisschen umreißen, was hat denn das neue Battlefield 6? Also Battlefield 6 ist der quasi Nachfolger von Battlefield 2042, einem Spiel, das, ich sag mal, sehr, sehr viel falsch gemacht hat. Das war zum Launch total unfertig, fast unspielbar und hat so ein bisschen probiert, Battlefield neu zu erfinden. Also da gab es Operator, die dann verschiedene Skills hatten. Also man ist so ein bisschen von diesem typischen Battlefield-artigen ein bisschen weggegangen. Auch das Gunplay und auch die Map, auch die Zerstörung und auch diese großen Maps, die haben sich alle nicht so wirklich nach Battlefield angefühlt. Das war nicht mehr die Battlefield-DNA, zumindest für mich. Und jetzt am 10.10. wird Battlefield 6 erscheinen für PC, PS5 und Xbox Series. Und ich sag mal so, man hat sich natürlich mit 2042 keinen Gefallen getan, hat sich aber dann auch wirklich sehr viel Zeit gelassen jetzt für das neue Battlefield. Und so direkt mal vorab, ich hatte sehr viel Spaß beim Spielen. Es spielt sich sehr flüssig, macht sehr viel Spaß und gibt mir wieder das Gefühl der alten Battlefields zurück. Also diese großen Maps, diese Zerstörung, das komplette Chaos. Das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Man hat auch wieder anstatt Operator diese 4 typischen Klassen. Also man hat Sturmsoldat, man hat Aufklärung, man hat den Medic. Und den Engineer, also quasi der immer hinter den Fahrzeugen hinterher rennen kann und die dann reparieren kann. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was sich die meisten gewünscht haben. Also dass man wieder so ein bisschen back to the roots geht. Und man versucht ja auf jeden Fall, und das ist für mich ziemlich deutlich, 2 Zielgruppen zufriedenzustellen.
Ja.
Das ist einmal die normalen, alten, eingesessenen Battlefield-Spieler. Und man sieht es auch direkt, es gibt keine bunten Skins. Es gibt keine großen Neuerfindungen. Das ist Zerstörung, das ist Chaos. Und das ist das, wofür die Leute Battlefield spielen. Gleichzeitig macht man aber auch ein bisschen einen Spagat. Denn es gibt zu diesen quasi 4 Klassen, die man spielen kann, wieder auch die Möglichkeit, das so ein bisschen aufzuweichen. Normalerweise ist das so, alle 4 Klassen eine bestimmte Waffengruppe haben. Beispielsweise hat der Medic normalerweise LMGs und der Sturmsoldat hat normalerweise die ganz typischen Assault Rifles. Jetzt ist es aber so, dass viele auch sagen, hey, ich würde gerne immer Assault Rifles spielen. Das heißt, es gibt einen offenen und einen geschlossenen Modus. Mhm. Im offenen Modus kannst du dann, egal welcher Typ Soldat du bist, auch die Waffen spielen, die du möchtest. Im geschlossenen Modus ist das dann aber immer noch strikt. Und genauso zieht sich das so ein bisschen, dieses Schwert mit beiden Seiten, die unglaublich scharf sind, das ist, man versucht hier auf jeden Fall die Spielerschaft komplett abzudecken. Also man hat in den Respawn-Modis, also sprich Herrschaft oder Deathmatch, auf jeden Fall das Gefühl, dass Battlefield einen Schritt Richtung Call of Duty macht, was das Gefühl, das Spielgefühl angeht. Also das ist alles ein bisschen schneller. Die Waffen sind ein bisschen griffiger. Es gibt immer noch viel Rückstoß, aber ein bisschen weniger für mich. Und das Spieltempo ist definitiv höher, als es in den anderen Battlefields war. Gleichzeitig ist es in den großen Maps trotzdem das klassische Battlefield-Gefühl. Die Fahrzeuge machen Bocko, es gibt super viel Zerstörung. Und da hat man es auch gemerkt, dass im LA-Event waren super viele amerikanische, auch Call of Duty-YouTuber und Streamer, die auch wirklich sehr gut sind, muss man so sagen. Und in Deathmatch wurde ich dann ordentlich zerstört, aber in den großen Maps nicht. Und warum? Naja, weil es ein ganz anderes Spiel ist, weil ganz andere Sachen da viel ausschlaggebender sind, zum Beispiel wie du halt deinen Soldaten spielst, ob du da die Fähigkeit richtig ausnutzt, und dann hast du da eigentlich kaum Probleme mit. Und genauso ist es auch über das ganze Spiel. Also man versucht hier auf jeden Fall so ein bisschen auszunutzen, dass Call of Duty jetzt die letzten Jahre ein bisschen hat schleifen lassen und sehr viel Probleme mit dem Anti-Cheat und auch den Spielspaß so ein bisschen vermissen lässt. Und da in diese Kerbe schlagen sie auf jeden Fall ein. Und gleichzeitig bringen sie aber dieses typische, super spaßige Riesen-Map-Getümmel mit super vielen Fahrzeugen. Und ich finde das super rund. Zum Release werden 9 Maps kommen. Es gibt eine Neuauflage von alten Maps, und zwar ist das Firestorm aus Battlefield 3. 8 andere neue Maps aus verschiedenen, ja, ich sag mal, Szenarien. Also wir spielen da in den USA, wir spielen in einem Russland oder in einem Kairo, in Ägypten. Also da gibt's auf jeden Fall dann wieder verschiedene Schauplätze. Und es wird auch super viele Modi geben, die auch schon zum Launch am Start sein sollen. Also es gibt wieder diese 3 typischen Battlefield-Modi, also Conquest, Rush und Breakthrough. Also das sind diese großen Map-Modi, wo man sich dann entweder auf einer Riesen-Map behaupten muss oder wo man dann von Abschnitt zu Abschnitt sich kämpft. Und es wird dann aber auch diese Modi wie Herrschaft oder Deathmatch zu Beginn geben, die wir auch in diesem Multiplayer-Event gespielt haben. Und jetzt habe ich da, während ich gestreamt habe und jetzt auch im VOD super oft gelesen, ey, das sieht echt ein bisschen zu doll aus wie Call of Duty.
Ich finde auch, dass es sehr schnell wirkt, so, ja, wenn man sich das anguckt.
Es ist auf jeden Fall schneller. Und wenn ihr sagt, boah, Battlefield 3 und Battlefield 4, das war meins und ich würde das nur wieder spielen, wenn es genauso ist, dann ist es wahrscheinlich nicht 100% euer Ding, weil es zu schnell ist. Aber, es kommt das große Aber, es gibt immer noch genug Penalties, nenne ich es mal, die dafür sorgen, dass das Spiel nicht schnell genug sein kann. Man sieht jetzt mich super oft in diesem Gameplay rumspringen oder sich hinlegen. Das ist aber gar nicht so schlau. Und ich sterbe dadurch auch super oft. Das ist halt einfach noch in meinen Fingern quasi drin von Call of Duty. Aber man wird eigentlich immer bestraft, wenn man sowas macht. Legst du dich hin, hörst du erstmal kurz auf zu schießen. Springst du rum, schießt du erstmal komplett in den Himmel.
Ja.
Also da gibt's wirklich genug Strafen, die dieses zu schnell und zu doll bewegen, die das unmöglich machen, da gut zu spielen. Und ich habe es dann auch gesehen bei vielen Kollegen, die alteingesessene Battlefield-Spieler sind. Die waren schon durchaus mit ihrem langsameren Spielstil erfolgreicher. Das ist halt mein Stil. Der passt nicht 100% zu Battlefield, das weiß ich auch. Aber da muss ich auch erst wieder reinfinden. Weil ich habe 2042 total ausgelassen.
Ja.
Und dementsprechend war ich da noch nicht 100%, sage ich mal, im Battlefield-Rhythmus drin. Aber das ist noch okay, haben die meisten gesagt. Also ich habe mir da auch viele Meinungen eingeholt, auch von den Amis und Engländern, die da vor Ort waren. Und die haben alle gesagt, ja, das ist schneller, aber es ist noch nicht zu schnell. Und das fühlt sich durch das so ein bisschen angehobenere Tempo auch sehr smooth an. Also sonst war Battlefield auch immer etwas, wo man sagt, ey, das ist so ein bisschen clunky, das ist so ein bisschen schwerfällig. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich persönlich finde das sehr erfrischend, weil ich das mag. Gleichzeitig, wie gesagt, also ich muss auf jeden Fall langsamer spielen zu lernen und da müssen Spieler, die ein bisschen schneller, bisschen langsamer spielen, müssen dann halt eben lernen, ein bisschen schneller zu spielen. Aber es ist nicht so krass, wie es aussieht. Also es fühlt sich immer noch sehr nach einem Battlefield an, das so ein bisschen quasi die Flanke aufmacht für ein bisschen mehr Spielerschaft, die auch ein bisschen mehr von Call of Duty oder anderen Shootern kommen. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Battlefield und es ist ein verdammt gutes Battlefield. Ich hatte kaum Bugs. Ich glaube, ich habe einmal mein Spiel neu starten müssen. Und wir hatten da wirklich 6-Stunden-Sessions teilweise. Und das lief flüssig. Ich hatte keine Frame-Einbrüche. Ich habe gleichzeitig gestreamt und aufgenommen. Und das Spiel lief flüssig. Das Spiel sieht, finde ich zumindest, auch super gut aus. Und es wird auch wieder so eine Creation Suite geben, wo man dann so Community Creations machen kann, die dann auch teilweise vom Spiel unterstützt werden. Das heißt, da könnt ihr dann sogar leveln. Also, das macht schon echt viel Bocko. Auch die Tactical Destruction ist ein schönes Element. Also man kann jetzt wieder Gebäude kaputt machen und drauf schießen und dann hat das Einfluss und dadurch wird die Map neu gestaltet. Also das ist sehr rund.
Glaubst du denn, dieser Wunsch, dass man sich ein bisschen öffnet und vielleicht auch andere Spielerschaften abholt, die eher Call of Duty und Co. spielen, spiegelt sich auch in dem Setting wieder? Also du hast jetzt schon verschiedene Orte genannt, eben, die man besucht, aber jetzt, wenn wir uns die zeitliche Verortung angucken, dann spielt es ja nahezu in der Gegenwart, das Spiel 2027. Ist das was, wo Battlefield die Spielerschaft auch sagt, ja, das wollen wir eigentlich gerne, oder gibt es normalerweise eher eine Präferenz dafür, dass man sagt, nee, wir wollen eigentlich wieder eher so Zweite Weltkrieg oder wir mochten besonders diese Battlefields, die in der Zukunft spielen, wo du eben dann auch nochmal die Möglichkeit hast, dich ein bisschen abzuheben und abgefahrenere Gadgets zu machen oder Waffen oder Schwerkampf auf Drohnen oder was weiß ich. Also warum glaubst du, hat man sich jetzt hier für diesen Weg entschieden zu sagen, nein, wir verorten das mehr oder weniger im Hier und Jetzt. Das heißt, es gibt nicht diese Sachen, die so ein bisschen aus dem rausfallen, was man jetzt eben auch kennt oder was jetzt einfach in der Realität gerade existiert.
Ich glaube, dass man auf jeden Fall gesagt hat, Zukunft wird es nicht mehr. Oder jetzt erstmal nicht mehr sein, weil 2042 ja eben erst rausgekommen ist und dann dementsprechend auch in der Zukunft angesiedelt war. Und in der Community war man auch einfach sich einig, also wir brauchen jetzt nicht nochmal was in Richtung Zukunft.
Ja.
Jetzt geht Call of Duty auf jeden Fall den Weg mit ein bisschen mehr Zukunft. Also da wird es jetzt auch im nächsten Call of Duty wird's wahrscheinlich wieder so Warruns geben. Also immer noch mit den Füßen auf dem Boden und keine Jetpacks, aber trotzdem noch mal ein bisschen schneller das Spiel. Und ich glaube, man geht hier einfach den Safe Way. Also klar, hätte man jetzt noch mal Zweiter Weltkrieg oder so machen können, aber das haben wir natürlich auch schon alle zu genügend gesehen. Und es gibt, zumindest ist das mein Gefühl, gar nicht so viele Spiele, die immer so direkt im Hier und Jetzt sind, sondern dann meistens noch mal so ein paar Jährchen zurück. Ja. Zum Beispiel jetzt bei Black Ops 6 mit den 80ern und 90ern. Und ja, super viele Spiele, die dann doch eher weiter in der Zukunft sind als im Hier und Jetzt. Und ich glaube, da gibt man einen sicheren Weg. Und ich finde es eigentlich, ich finde das schön. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust auf nochmal irgendwie Grabenkämpfe wie in Battlefield 1 oder irgendwie. Nee, ich finde das genau den richtigen Weg. Ich weiß gar nicht, ob die sich super viel Gedanken gemacht haben, ey, welches Setting müssen wir denn jetzt unbedingt machen, sondern ich glaube, die wollten eher, dass sie ein rundes Spiel abliefern und das haben sie auf jeden Fall geschafft.
Vitus, vielen Dank dir für die vielen Eindrücke. Wenn ihr da draußen sagt, wir wollen gerne noch mehr sehen von Battlefield 6, es gibt ein VOD zu Vitus Spielsession, die er in LA gemacht hat. Außerdem gibt es hier in relativ naher Zukunft auch nochmal ein Live-Let's Play mit Battlefield 6. Ich weiß gar nicht, ob wir den konkreten Termin hier schon spoilern dürfen. Dürfen wir?
Ich glaube, wir dürfen, denn, das wollte ich auch noch einmal ganz kurz sagen, bevor das Thema zu Ende ist, wenn ihr jetzt immer noch skeptisch seid und wenn ihr immer noch sagt, boah, weiß ich nicht. Ja, hier oben steht Werbung. Aber es ist keine Werbung. Ich sage ja meine ehrliche Meinung, mir gefällt's. Wenn ihr sagt, ich hab's mich noch nicht überzeugt oder ich fühle das nicht, dann gibt's was richtig Cooles. Und ich finde, das sollten viel, viel mehr Spiele heutzutage öfter machen. Und zwar gibt's eine Open Beta. Mhm. Die Open Beta, die startet vom 9. bis zum 10. und dann gibt es nochmal, glaube ich, den 17. und den 18. Also dann quasi zwei Wochenenden, wo ihr mal ordentlich reinzocken könnt. Dafür braucht ihr keine Vorbestellung. Dafür braucht ihr keinen Schnickschnack. Das könnt ihr euch einfach im EA-Launcher runterladen. Das
ist für alle Plattformen?
Für alle Plattformen. Konsolen. Ja, auch Konsolen. Deswegen, ich lege euch das ans Herz. Macht das auf jeden Fall. Das Spiel hat auch Cross-Save. Das heißt, solltet ihr irgendwie mal auf Konsole spielen, wenn das Spiel raus ist und dann auf PC wechseln wollen oder andersrum, das geht. Und genauso bei der Beta. Also, das ist für alle Plattformen erhältlich. Probiert das aus. Dafür müsst ihr nichts zahlen. Da könnt ihr einfach mal reinspielen und euch dann eine eigene Meinung bilden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich hoffe, dass das Spiele in Zukunft auch öfter machen werden. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann auf jeden Fall in den Wochenenden, weil ich werde es auf jeden Fall spielen.
Wo wirst du denn künftig dann spielen? Eher PlayStation oder PC?
Ich glaube eher PC.
Ja.
Und ich bin dann doch, ich spiele gerne PC und PlayStation. Nee, dafür schwitze ich auch einfach zu gerne.
Ich dachte im ersten Moment, wo du gesagt hast, hey, wenn ich euch jetzt noch nicht überzeugt habe oder sowas, dass du dir herausforderst und sagst, come at me, bro. Ja, versucht mich doch zu killen.
Nein. Nee, also ich nutze einfach die Gelegenheit, spielt es mal in der Open Beta an und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ist das was für mich oder nicht, weil macht schon Spaß, finde ich.
Sehr schön. Ob ein anderes Spiel Spaß macht, das finden wir jetzt raus. Das ist ein Titel, der ist Ende Juli jetzt erschienen. Es ist mal wieder ein Souls-like-Spiel entwickelt in China. Ist für PC und Xbox im Game Pass erhältlich. Ansonsten außerhalb des Game Pass auch für die PlayStation. Ich selber habe es noch nicht spielen können jetzt im Urlaub, weil ich ein paar andere Titel gespielt habe, über die wir auch noch heute sprechen werden. Ich weiß aber, dass Vitus und auch Gregor da reingespielt haben. Es geht um Wu Cheng Fallen Feathers. Gregor, ist das was Besonderes oder ist das einfach noch ein weiteres Souls-like-Spiel?
Ja, noch ein weiteres Souls-like-Spiel bezeichnet es ganz gut. Also ich meine, wir spüren immer noch die Ausläufer der großen Souls-like-Parade, die wir hatten im Nachhinein mit Dark Souls. Elden Ring hat natürlich auch nochmal das Sandboxen da nochmal so ein bisschen da reingebracht. Aber ich spiele schon seit ein paar Jahren, ich habe es auch an anderer Stelle ausgeführt, ich mag Souls-Games immer noch sehr gerne, auch Souls-Likes. Mhm. Spiele ich da. Man sieht, dass die Formel, die From Software gefunden hat, wie man Action-RPG mit Anspruch sozusagen so kombiniert. Ja. Und wobei ich dann auch immer noch zugeben muss, so sehr ich sowas wie ein Dark Souls mag und andere Sachen, die erkaufen sich ja einigen Kram, so Schwierigkeitsgrad und einiges, dadurch einfach, dass was weiß ich, die Gegner immer wie mit dem Laservisier an dir dranhängen, dass du da eigentlich nicht mit Realismus und Physik dann die auch, also da wird mit Kameraunzulänglichkeiten gearbeitet und anderen Sachen, die dann die Spiele auch durch die Unzulänglichkeiten befüttern. Und das hat sich irgendwie weitergetragen in viele Spiele. Und ich habe es auch schon im Vorhinein gemerkt, in den letzten Jahren, wenn ein Spiel kommt, was nicht von From Software ist, muss ich mich erstmal wieder so ein klein bisschen überzeugen, weil viel bleibt bei diesen Souls-Likes über gemeines Gegnerplacement und hoher Schwierigkeitsgrad und ganz kleine Parry-Fenster. Sekiro hat ja auch einen enormen Effekt, weil ja jetzt alles mit Kontern und Parieren irgendwie auch nochmal mit drin ausgestattet ist, was nicht Schlechtes heißen muss. Ich merke dann aber bei mir, wenn da nicht so ein Souls-like-Ausnahmetitel da ist. Bei mir war das Lies of P. Was mich persönlich gefesselt hat, was dann sich so wie so ein bisschen Best-of From Software angefühlt hat. Hier ein bisschen Sekiro, da ein bisschen Dark Souls, da ein bisschen die anderen, da ein bisschen Bloodborne noch eher so mit dabei. Für mich hat das ganz gut funktioniert, wenn ich da einmal in den Rhythmus komme. Aber ein Spiel nur deswegen zu spielen, dass ich da drumherum laufe und erstmal, okay, wie ist das mit der Steuerung? Wieder tot. Okay, bin ich jetzt motiviert, wirklich da nochmal um die Ecken zu gehen? Das ist so ein bisschen schwierig für mich reinzukommen. Und hier war es so der Fall, ich habe so ein, zwei Stunden gespielt, bisher ist der Funke nicht übergesprungen, muss ich sagen. So, du hast ein Spiel aus China. Ja, man sieht das dementsprechend daran auch natürlich ein bisschen so dieser chinesische Touch, alles so ein bisschen auf Mythologie, nicht feudales Japan, aber zumindest eine ältere Zeitperiode soll es ja so ein bisschen abbilden. Geht darum, dass dein Hauptcharakter die, Gott, wie hieß es, Federnpest, glaube ich auf Deutsch, der Charakter, den du steuerst, hat eine mysteriöse Krankheit, die dafür sorgt, dass am Arm Federn wachsen und wenn man der nicht Herr werden kann durch Medizin oder andere Sachen, wird man irgendwann zum wahnsinnigen Monster. Aber bei uns führt das dazu erstmal, dass wir wohl spezielle Fähigkeiten haben, die sich darin äußern, dass wir Spezialattacken ausführen können, wenn wir rechtzeitig ausweichen und so weiter und so fort. Spielt sich wie Standard, Souls-like. Es hat ein paar Sachen, das ist aber, glaube ich, dann auch eher meine Gewohnheit da drin. Wenn du From Software Games gespielt hast und vergleichbare Games, die imitieren die Steuerung ja 1:1. Mhm. Das heißt, die packen dann, okay, normalen Angriff auf R1, R2 der starke Angriff, Blocken auf L1 und solche Geschichten, Ausweichen auf Kreis. Der Großteil ist sehr ähnlich. Man kann die Buttons auch so ein bisschen umstellen. Du kannst zum Beispiel nicht standardmäßig blocken, sondern es hängt von der Waffe ab, die du aufnimmst. Das heißt also im ersten Moment, muss ich das vielleicht doch eher wie Bloodborne spielen, mit Ausweichen, statt wenn ich keinen Block-Button habe. Aber im Moment, da ist ja noch eine andere Waffe, die ich aufnehmen kann. Die hat jetzt Blocken. Da gibt es eine Funktion, die ich benutzen kann, um instant in einem Combo von einer auf die andere Waffe zu wechseln. Laufen, vor allem auch mit der Kreistaste, oder du kannst auch X gedrückt halten. Das heißt also, wieder um die Kamera zu drehen, muss ich die Klaue benutzen, indem ich eine Taste gedrückt halte auf den Face-Buttons und dann versuche mit dem Zeigefinger die Kamera zu lenken. Hat man sich gewöhnt nach vielen Jahren From Software, aber ist auch nicht unbedingt so das Ideale. Und ich habe so bin durch ein paar Ecken durchgegangen. Es versucht so ein bisschen was klein anders zu machen, wie das Auflevel-System funktioniert. Natürlich auch ein Äquivalent, so was angeht. Seelisch ist, glaube ich, so rotes Quecksilber wird es in Deutsch genannt. Was du natürlich auch verlieren kannst, wenn du bei Gegnern verlierst und wieder Response am Bonfire oder an dem Äquivalent des Bonfires hier so Schreinen. Aber um aufzuleveln, musst du erstmal diese Seelen in Punkte umtauschen, die dann auf so eine Art Sphero-Brett wie bei Final Fantasy X eingesetzt werden. Nimm den Skill und dann werden 5 andere Skills weitergeschaltet, die wieder so und so viele Punkte kosten. Also die haben an bestimmten Stellschrauben so nochmal gedreht. Aber das war jetzt nicht so, wo ich gesagt habe, ja, eine geile Idee erstmal für den Beginn. Sondern ich bin bei dem Punkt gekommen, wie bei anderen Souls. Ich muss an was denken, wie ist das Dolmen, glaube ich, vor ein paar Jahren, was rausgekommen ist. Das war so ein Sci-Fi-Souls-like. Und da habe ich gedacht, das Setting, mal Sci-Fi finde ich interessant, haben da jetzt nicht so viele, aber wozu muss ich mich bei dem Spiel jetzt hinsetzen und ganz exakt Gegner-Placements und Timings für Angriffe lernen? Bin ich motiviert? Was bietet mir das Spiel? Ja. Außer dieser Herausforderung. Und bei Wuchang ist reviewed ja jetzt nicht so schlecht. Das hat so Bewertungen im 70er-Bereich bekommen oder so. 70er, 80, vielleicht 80er so ein paar.
Ja,
noch.
70er eher.
Scheint so also so ein bisschen was dran zu sein. Aber irgendwie will momentan nicht der Funke bei mir rüberspringen. Deshalb würde ich eher sagen, es ist aktuell so ein bisschen nie Problem, weil es scheint ja kein schlechtes Spiel zu sein.
Kurz Frage da jetzt in deinem Material, was wir sehen, das ist PS5, was du hier aufgenommen hast?
Das ist PS5 Pro im Leistungsmodus.
Ja.
Du kannst auch so ein paar andere Modi wählen. Ich meine, da war auch irgendwas für, wenn du 120 Hertz Fernseher oder so hast, dass du da was auswählen kannst, aber ich nehme es meistens in 4K 60 bei mir auf durch das Capturen. Und ich spiele sowieso solche Sachen viel lieber im Leistungsmodus, auch wenn es dann potenziell ein bisschen weniger Auflösung gibt. Bei der PS5 Pro ist es ja zum Glück mittlerweile so ein bisschen weniger das Problem.
Ich frage jetzt gerade, weil ich, wo du auch die Wertung angesprochen hast, du hast, dass die PC-Version am Anfang wahnsinnig Probleme hatte. Ja. Die Steam-Reviews waren super negativ, weil die Performance so schlecht war und die Entwickler sich dann auch postwendend entschuldigen mussten. Ich habe auch mit Olli gesprochen. Olli wollte ja das Thema eigentlich hier schon vor kurzem vorstellen, war dann leider abwesend an dem Tag. Das war, glaube ich, die Folge, wo du dann mit Tim hier warst. Und er hat mir auch gesagt, ja, auf PlayStation war alles fein bei ihm und PC könne er nicht so viel sagen. Aber bei der PC-Version hat dem Spiel wohl initial sehr der technische Zustand geschadet. Und ich weiß nicht, ist die PC-Version die du zufällig gespielt hast, Vitus?
Ja, die habe ich gespielt. Und? Ich habe es mir auf Steam geholt und ich habe es nicht refunded, aber ich war kurz davor. Ah. Also ich fand das unglaublich furchtbar. Ich finde jetzt das Setting interessant, finde aber Wukong spricht mich da schon deutlich mehr an, spielt sich auch, finde ich zumindest, noch mal besser, auch wenn es natürlich nicht so ganz hartes Souls-like ist wie das hier, aber ich hatte super viele Abstürze. Ich kam da wirklich gar nicht in die Story rein und das war vor 1,5 Wochen, also kurz bevor ich nach L.A. geflogen bin und seitdem habe ich es noch nicht mehr angefasst, aber das war schon hart, fand ich.
Bist du überhaupt über den Punkt hinweggekommen, zu sagen, du kannst das Spiel unabhängig von der Technik betrachten? Und hat dir das dann Spaß gemacht, sodass du jetzt sagen wirst, du spielst es weiter?
Also ich fand das Gefühl und die Mechaniken, die haben mich angesprochen. Allerdings, ich habe, glaube ich, maximal 10 Minuten am Stück gespielt ohne...
Oh, krass.
Also das war wirklich hart.
Immerhin noch genug Zeit zum Refunden danach, ja, wenn du unter 2 Stunden bleibst.
Also wirklich alle 10 Minuten
fresh. Das ist natürlich super ärgerlich gerade. Also ich meine, die haben wahrscheinlich ihr Release-Datum gehabt und wenn sie es auf verschiedenen Plattformen rausbringen, wir hatten ja auch, wenn wir Wukong angesprochen haben, das hat ja zumindest ab und zu so Performance-Probleme zu Beginn gehabt auf anderen Plattformen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der PC-Version genau gewesen ist, aber schade, dass man, das ist natürlich der erste Eindruck, den man vom Spiel hat. Und ich will ja auch nicht sagen, ich sage auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel oder so ist. Wirkt eben recht generisch in vielen Sachen. Aber es könnte ja Fun machen, wenn man über diesen Hubbel, oder ich zumindest über diesen Hubbel komme. Und wenn du jetzt nicht durch die Performance eingeschränkt worden wärst, damit es zumindest auf dich wirken lassen kannst.
Ja, super, super unglücklich irgendwie. Ich hatte eigentlich Lust drauf und dachte, okay, dann guckst du es dir mal an, aber...
Also mittlerweile ist die Bewertung bei Steam zumindest auf ausgeglichen angekommen. Also es ist nicht mehr overall ganz negativ. Aber ja, sowas ist natürlich schade. Mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich mag diese Art von Spielen ja mittlerweile auch gerne. Ich habe aber zum Beispiel Kazan jetzt nicht signifikant weitergespielt, nachdem wir das hier mal besprochen hatten. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Spiele. Und so wie du das schon gesagt hast, Gregor, so ein Spiel müsste irgendwo ein Element haben, wo ich sage, das sticht raus oder das finde ich gerade richtig geil, weil sonst fällt es mir wirklich schwer, mich jetzt darauf zu committen, weil das immer ja auch Spiele sind. Ich glaube jetzt im Fall von Wucheng irgendwie 30, 40 Stunden, die du da auch wieder reinstecken kannst. Ich habe auch noch Lords of the Fallen letztens angefangen, wo ich auch dachte, ja, ist schon cool, aber das sind dann einfach Zeitfresser und diese Spiele sind oft ähnlich und oft auch gut. Also das ist dann schwierig zu sagen, ja, warum spiele ich jetzt ausgerechnet das eigentlich gerade weiter und lass die anderen liegen, die im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich stark sind.
Ich würde sagen, so mein Phil von wegen, ich bin jetzt gestorben, oh, jetzt zeige ich es dir, Spiel, ich bin motiviert, ich möchte nochmal so eine Runde machen. Es gibt auch mehr als genug Roguelikes jetzt, die diese Motivation nochmal so ein bisschen befüllen. Und wenn es bei mir Klick macht, dann sitze ich an sowas wie einem Returnal, was jetzt kein Souls-like ist, aber eben diesen Zug hat. Scheiße, ich bin jetzt abgekratzt. Ach komm, ich mach noch eine Runde. Wenn sich das nicht einstellt, weil es eben das x-te Spiel nach einem Schema ist und dann nur die Variablen ausgetauscht sind, Setting ist anders, Bonfires heißen anders, Seelen heißen anders und so weiter, aber ansonsten kriegst du das gleiche Spiel. Deshalb weiß ich nicht unbedingt, warum ich das unbedingt spielen muss. Bei From Software ist es immer, du kriegst immer ein bisschen was anderes und ich weiß auch, dass da wie sie so diese Spiele angehen, ich habe da auch Interesse zum Erkunden. Also Elden Ring ist für mich auch noch das Spiel der Dekade, würde ich fast sagen. Was ich da an Zeit und investiert habe und Spaß rausbekommen habe, trotz der Quälerei. Das heißt aber nicht, dass ich dann Wuchang Ring oder sowas dann automatisch genauso gut ins Herz schließen würde, weil ich mein Phil da schon bekommen habe.
Ja.
Naja. Schwierig. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, falls ihr das Spiel spielt, wie es euch gefällt, vielleicht auch, wie es bei euch läuft, ob ihr sagt, hey, ich habe doch das eine Feature dieses Spiels gefunden, was das abhebt von all den anderen Souls-like, die man gerade spielen kann. Ich würde sagen, wir springen mal zum nächsten Thema weiter. Das ist auch ein Spiel, von dem ich sagen würde, es ist durchaus schwer. Das hat mich allerdings sehr schnell motiviert, das weiterzuspielen, schon allein aus dem Grund, weil es das neue Spiel ist von einem Studio von Blasphemous, von den Spielen, die ich beide sehr gerne mochte, von The Game Kitchen. Und es ist es ist keine Neuauflage, sondern es ist quasi ein Revival in 2D einer alten Serie. Es geht nämlich um Ninja Gaiden Ragebound.
Ja, hatte ich ja vor ein paar Monaten hier schon mal vorstellen dürfen. Da war ich damals etliche Monate vor Release nach Paris gefahren und habe dort mit den Game Kitchen-Leuten gequatscht und mir dann eine Vorabversion angeschaut. Und war damals schon ganz angetan, muss ich sagen, weil ich bin da bei dir. Ich finde die Blasphemous Games eigentlich ganz gut. Ich finde den zweiten deutlich stärker als den ersten.
Ja, das geht mir auch so.
Muss ich sagen. Aber gerade sowas, das visuelle Umsetzen dieser 2D-Art, das machen nicht mehr so viele Studios in der Qualität, wie es die Game Kitchen aus Spanien, glaube ich, sind, die dann machen. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge, wenn du so ein altes Franchise wie Ninja Gaiden hast, was auf zweierlei Maß hier bei den Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Einerseits durch die 2D-Games von früher, andererseits durch die ganzen 360er 3D-Geschichten. Und diese Oldschool-Art ist auf jeden Fall etwas, was mich dann auch nochmal sehr interessiert hat. Du kannst ja gerne, Fabian, erstmal deine Gedanken packen, weil ich glaube, du hast jetzt die Finalversion länger gespielt als ich.
Ja, ich habe die relativ lange schon gespielt. Also, dass sie diesen klassischen 2D-Pixel-Look verwenden, das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet. Das Spiel soll bewusst auch quasi in den 80ern spielen. Also, das ist keine Fortsetzung jetzt der Handlung, sondern das spielt parallel zum ersten Ninja Gaiden-Spiel, was, glaube ich, 1988 erschienen ist. Und man ist auch nicht nicht der bekannte Charakter von damals, sondern eine andere Figur, hauptsächlich namens Kenji, und ist da unterwegs. Aber das spielt sich schon sehr wie klassisch Ninja Gaiden. Also man hat einen Katana, mit dem man da die Gegner wegschnetzelt. Dieses Kampfsystem ist eher so gestrickt, dass die meisten Gegner nur einen Treffer vertragen. Und es geht eben auch viel ums Ausweichen, weil man selber auch nicht so wahnsinnig viele Treffer aushalten kann. Und wirklich längere Kämpfe entspinnen sich in der Regel dann mit den Bossen, die im Spielverlauf auftauchen. Und mein erster Gedanke war so, als ich die erste Stunde gespielt habe, von wegen, ja, das sieht schon wieder cool aus. Allerdings, das haben wir, glaube ich, auch schon mal häufiger thematisiert, diese Ästhetik, die das Spiel verwendet, die wurde natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr viel verwendet über die Jahre. Es gibt jetzt gibt auch keine Sprachausgabe oder andere modernere Features, die man da jetzt vielleicht erwarten könnte, sondern es wird dann viel über Texte auch weitererzählt in den ganz schönen Zwischensequenzen. Es ist spielmechanisch relativ viel drin, was man so lernen muss. Zum Beispiel hier dieser Guillotine-Boost, dass man zum Beispiel von Gegnern oder auch von Projektilen sich immer in der Luft quasi wieder so abstoßen kann, um dann nicht getroffen zu werden und um das eben auch für weitere Sprünge zu verwenden. Das muss man relativ häufig dann im Spielverlauf auch machen. Und es braucht tatsächlich ein bisschen, bis man sich da so reingefunden hat, wie der Flow ist, was man alles an Aktionen hat. Und dann kommt dann quasi auch noch ein zweiter Charakter mit ins Spiel. Es ist eine weibliche Figur, Kumori, die eher so für den Nahkampf dann gemacht ist. Also da verschiebt sich der Fokus ein bisschen auf. Sie kann mit Dolchen werfen und sowas in der Art und man geht nicht mehr so sehr in den Infight. Und dann später kombiniert das Spiel quasi das zu einer Sache zusammen, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen. Du kannst Kombos aufbauen, die dann bestimmte Effekte auch auslösen können und sowas. Und das Schöne ist, dass das Spiel wahnsinnig griffig ist. Also du fängst so an und dann, klar, denkst du so ein bisschen nach von wegen, wie sieht das aus, wie funktioniert das so? Aber du kommst einfach sofort rein und die Steuerung ist super präzise. Du weißt sofort, wie dieses Spiel funktioniert, wie du da vorankommst. Es ist schwer. Auch die Bosse, da habe ich natürlich jetzt immer nur schön die Takes reingeschnitten, wo ich schaffe, diese Bosse zu besiegen. Du brauchst da manchmal schon lang, weil bis du dann wirklich deren Muster wieder gelernt hast und so. Und gerade die Bosse ziehen dir auch relativ viel Energie ab, wenn sie dich treffen. Also mein Eindruck, ist übrigens ein Spiel, was natürlich kein Vollpreis ist, sondern es kostet 25 €, ist super. Ich würde vermuten, ich bin jetzt so in der Mitte des Spiels wahrscheinlich angekommen. Also mir gefällt es tatsächlich sehr, sehr gut. Und es deckt sich so ein bisschen mit den positiven Eindrücken, die du schon geschildert hattest. Und mit einer Einschränkung tatsächlich, was wir hier sehen und was ich gespielt habe, ist PS5. Ich habe gelesen, dass es auf der Switch sehr, sehr schlecht läuft. Also da hält es nicht mal 30 Frames, wo ich denke, okay, es gibt keinen Grund, warum auch eine Switch 1 das Spiel nicht mit einer flüssigen, konstanten Bildrate abbilden sollte. Und dann bei so einem Spiel, gerade auch wo es auf sauberes Spielen und auf Präzision ankommt, nicht mal 30 Frames zu halten, das finde ich relativ irritierend tatsächlich.
Das ist wirklich schade. Ich weiß also nicht, was so die technischen Begebenheiten dahinter sind. Es gibt, meine ich, auch keine native Switch 2-Version oder sowas.
Nee, bisher zumindest nicht.
Was zumindest ja dem Abhilfe schaffen könnte, wenn es dann um die Framerate geht. Aber ja, ich kann das meiste nur spiegeln, was du da gesagt hast. Von der finalen Version habe ich jetzt das meiste, was ich gespielt hatte, den Bereich, den ich schon kannte. Ich fand tatsächlich, der Schwierigkeitsgrad, der ist da, ist aber managebarer, als wie ich es gedacht hätte, weil die alten Ninja Gaiden sind wirklich, ich trete da richtig in die Eier, weil du da ja auch wirklich bist so von Gegnern überall behakt wirst und in Abgründe die ganze Zeit reinfallen kannst. Vielleicht kommt das noch später im Spiel.
Also es gibt schon auch diesen typischen Bounceback, das heißt, du springst irgendwo, ein Gegner trifft dich und dann wirst du zurückgestoßen, es fällt ein Abgrund, das macht das Spiel schon auch. Aber ich habe es auch nicht als frustrierend empfunden.
Nö, also so gut wie du Motivation, das Spiel zu lernen, und ich finde auch der Flow, wenn sich der Flow da mal einstellt, wie du mit diesen Aufpower-Energie, mit der Aufpower-Energie, um dann diese Kombos zu machen, dann da arbeiten kannst. Das kann auch für so einen schönen Fluss sorgen, wie du bei sowas spielst. Und es war bisher, also das kannst du gerne ergänzen, Fabian, wenn du da mehr Level gespielt hast, es ist kein Metroidvania. Du hast ab und zu mal natürlich Level, wo du so ein bisschen hoch und runter dann gehen kannst.
Hier ist das zum Beispiel so, hier musst du immer so verschiedene Aufzüge aktivieren und fährst dann auf verschiedene Stockwerke und so. Aber es stimmt schon, es ist vergleichsweise linear und du kannst da, musst nicht irgendwo hinten wieder zurücklaufen. Du kannst die Level nochmal spielen, weil es gibt versteckte Items, die du sammeln kannst und die du fürs Aufleveln verwenden kannst, für neue Sachen, die du lernen möchtest. Aber so sind die Level grundsätzlich vergleichsweise linear angelegt.
Ja, natürlich mittendrin, wo sie den Symphony of the Night Part hier zeigen. Ja. Also den Metroid Part hier. Aber die Sachen, die ich damals gespielt habe, auf dem Event, wo ich auch ein paar spätere Level probieren konnte, hatten eben eher mehr diesen oldschool, straightforward, mit ein bisschen Erkunden zwischendurch drin Touch gehabt. Und es ist eben keine eine zusammenhängende Map, sondern du hast wirklich Level, wo du auf einer Level-Map auch hin und her reisen kannst.
Also auch mit so Unterstufen, wie es gibt dann Level 1, 1, 1, 2, 1, 3, das Spiel ist ganz klar segmentiert.
Exakt, ja. Und was für die Souls-Likes gilt, gilt auch für die Metroidvanias, auch da. Und, es gibt so viele davon, ja. Es ist mal erfrischend, wenn ein Spiel, wo du im ersten Blick denkst, oh, nochmal eine große Map, die du erkunden kannst auch. Und sowas. Ich spiele immer noch sehr gerne Metroidvanias, aber sowas ist mal wieder nett und erfrischend, dass es kommt. Mir gefällt das Revival auch wesentlich besser als, ich weiß nicht, ob du das Shadow of the Ninja von vor einem Jahr oder so gespielt hast.
Ich erinnere mich da kaum
das
noch.
Das war auch ein 2D-Revival. Kannst mal gucken, ob du einen Trailer
Shadow
findest.
Of the Ninja sieht, Reborn war das?
Ja, genau. Das, ja, sieht eigentlich ganz cool aus.
Das war
schön,
aber das war sehr, sehr schwer.
Also was ich da ganz schlimm fand, das war im Ursprung Shadow of the Ninja, ich meine Blue Shadow in Europa, wenn ich mich nicht irre, hieß es, war auch so ein Spiel, was du mit Ninja Gaiden verwechseln konntest auf dem NES. Und das Ding ist, es diese Neuauflage sieht sehr gut aus. Also falls du den Trailer irgendwo hast, kannst du den nachher mal einblenden. Aber alle Versionen, die ich gespielt habe, hatten einen enormen Steuerungsdelay drin.
Ah, das ist mir so aufgefallen.
Also der, glaube ich, bewusst da reingepackt wurde, damit sich Steuerung gewichtig oder so anfühlt. Und ich dachte, ich werde blöd dabei. Ich war kurz davor. Also ich werde nicht wütend beim Spielen. Mit dem wollte ich einfach den Controller nehmen, mit meiner Faust durch den Fernseher rammen, weil sich der dumme Penner nicht bewegt hat. So in der, ich meine, wer macht sowas freiwillig bei einem Action-Game, wo du auf Kurzschlussreaktion dann da bist? Da finde ich sowas, was sich gut, präzise und direkt steuert, viel besser. Ja. Und es sieht ja auch gut aus. Game Kitchen können das.
Ja, finde ich.
Ich bin ganz froh, wenn wir mehr von dem bekommen. Jetzt mal gucken, ob Leute auch bereit sind, wenn sie nicht Fans von dieser Art von Games oder vom Franchise sind, doch 25 Euro dafür zu bezahlen. Ist kein Vollpreis-Game, aber 25 Euro sind schon was. Manche lassen sich einfach bei 2D-Games nicht so einfach überzeugen
davon. Ja, und wenn du jetzt keine Beziehung hast, zu Ninja Gaiden oder auch zu The Game Kitchen und du siehst das Spiel einfach irgendwo random und denkst, ja gut, das ist ein typisches 2D-Action-Spiel, warum soll ich das kaufen? Mhm. Aber ich finde, es ist schon eine schöne Fortsetzung im Geiste der alten Ninja Gaiden Spiele. Ja. Und jetzt haben wir den kuriosen Umstand ein bisschen, dass Ninja Gaiden ist ja eine wirklich alte Serie und jetzt kommt da so eine 2D-Fortsetzung, die ist von einem französischen Publisher namens Dotemu, die oft so Neuauflagen klassischer Spiele machen. Und jetzt hat Sega ja auch einen Remake in einer 2D-Form einer alten Ninja-Reihe in Arbeit, nämlich Shinobi. Mhm. Kommt genau einen Monat später, das wird am 29.08. erscheinen. Und was ich jetzt glaube, was passiert ist, ist, dass man bei Sega gesagt hat, oh Mann, scheiße, wir haben ja auch ein Spiel in einem Monat, das spricht eine ganz ähnliche Zielgruppe an. Lasst uns schnell eine Demo raushauen zu Shinobi Art of Vengeance. Die gibt es jetzt auch für alle Systeme. Und wir sehen das Spiel hier schon. Das hat natürlich, was das audiovisuelle, oder sagen wir mal nur das visuelle, sorry, denn das ein Audiopart meine ich jetzt nicht, auch wenn es hier Sprachausgabe gibt, das hat Ninja Gaiden ja nicht. Grafisch macht das natürlich ein bisschen mehr her mit dem Stil, den sie hier verwenden. Das finde ich, also ich habe die Demo komplett durchgespielt. Das holt einen schon ab. Ich finde, dass das sehr, sehr schön aussieht tatsächlich.
Ja, ich habe die Demo auch durchgespielt. Ich bin die größere Shinobi-Fan als Sega-Kind, als jetzt bei Ninja Gaiden. Mag auch so fast alle Spiele, die von der Serie da rausgekommen sind. Vielleicht der Saturn-Teil mit den digitalisierten Figuren ist ein bisschen weird. Mhm. Aber die spielen sich eigentlich immer ganz fun. Und ich hatte auch den allerersten Teil bei mir im 100 Spiele im der Bucketlist des Gaming mit einfach als ein herausragendes Spiel aus der Arcade damals. Das Ding hier ist es, das Visuelle hast du angesprochen, sind ja Lizard Cube dahinter. Das sind die Leute, die das Wonder Boy The Dragon's Trap Remake, das Wunderbare, gemacht haben vor einigen Jahren.
Streets of Rage 4, ne?
Und Streets of Rage 4, die auch noch mit Dotemu gemeinsam da noch.
Stimmt,
Die sind ja quasi Dotemu als Entwickler und Publishing ausbringen, so kleine Entwickler mit Marken zusammen, dass sie solche Sachen umsetzen können. Hier ist es aber dann zusammen mit Sega und Lizard Cube dann entstanden. Und ich finde, in den Animationen der Charaktere und Figuren, das sieht fantastisch aus, dieser gezeichnete Stil. Du merkst ein bisschen, ich will nicht sagen, da wurde richtig gespart in den Hintergründen, weil die sind jetzt nicht handanimiert, sondern du hast mehr, das sind so grafische Elemente, die so ein bisschen manipuliert werden. Hier wird mal kurz irgendwie so ein Baum hin und her bewegt. Das fällt vielleicht weniger auf, wenn du dann in Motion bist, einfach weil da so viel passiert und so viele Details da sind und so viel Parallax-Scrolling. Aber natürlich, der Detailgrad ist wesentlich größer bei den Figuren und bei der Action, als wenn du es in den Hintergründen hast. Und du hast relativ starke Farbkontraste. Du hast natürlich dieses Knallbunte, was du bei einem Ninja Gaiden oder Shadow of the Ninja hier siehst. Muss dich so ein bisschen dran gewöhnen, aber animationstechnisch ist es schon der Hammer.
Ja, es sieht super aus. Finde es auch, dass es einigermaßen komplex ist. Also es versucht jetzt in der Demo nicht zu verschleiern, dass es schon auch ein anspruchsvolles und tiefgründiges Spiel werden will, weil ich finde, die Demo ist stellenweise durchaus schwer.
Ja.
Du lernst super viele Sachen am Anfang von wegen, okay, jetzt halt nochmal die Tasten gedrückt und dann drücke das und dann hast du hier noch so eine Feuermagie und da kannst du noch da eine Smartbomb auslösen. Also man muss sich da schon reinfuchsen. Es ist bei weitem nicht so leicht und casual, wie es unter Umständen vielleicht aussieht für Leute, die generell so eine Art von Spiel nicht spielen. Also ja. Da ist schon recht viel drin an Aktionen, die man machen kann oder auch machen muss.
Ja, man sieht es auch hier, wenn ihr die Videoversion schaut, da gibt es auch mittlerweile einen Shop, wo man so Moves einkaufen kann. Es gibt auch eine Progression mit so Slots, wo du Talismane equippen kannst, die dann deine Fähigkeiten verändern. Challenge-Räume, wo du verschiedene Sachen austesten kannst. Also du wirst da auch Action-Adventure-mäßig, ich will jetzt auch nicht Metroidvania sagen, weil du auch abgetrennte Level hast, aber die waren schon ein bisschen so aufgebaut, auch der erste Level schon, finde dort einen Ausgang, mach dort eine Tür auf, kletter da so ein bisschen hoch.
Genau, und du hast auch manchmal Stellen, wo du siehst, okay, hier kann ich irgendwie durch den Boden brechen, aber offensichtlich fehlt mir der Skill, um das zu machen und muss da nochmal hin zurückkehren.
Also ein bisschen dieser Metroidvania-Touch ist reingekommen, was ich auch schon von ein paar Leuten gelesen habe, so wenn du ganz Oldschool-Fan bist, Shinobi hat das eigentlich nicht.
Ja,
Shinobi ist kein Metroidvania, sondern mehr wirklich so ein Straightforward-Action-Game, wo du dich eher progressiv links, rechts, rechts, links und nach oben oder sowas bewegst. Ich meine, der eine Game Gear-Teil, wo du noch Ninjas wechseln konntest, die verschiedene Fähigkeiten haben, der hat da so ein bisschen so Metroidvania-Touch. Also es ist nicht so, dass es komplett dann bisher gar nicht in der Serie vorhanden war, aber es ist ein Element, an das man sich gewöhnen muss.
Ja.
Grundsätzlich aber so vom Spielerischen auch hier spielt sich auch wieder echt präzise. Dieser Death-Combo bringt auch noch mal ein bisschen was so zusammen, wo du Gegner mit so einer Stagger-Leiste kurz vor den Tod bringen kannst. Und wenn du mehrere davon auf einem Schirm machst, kannst du so einen Finisher machen, wo der kreuz und quer dann rüber schwebt. Das kann sehr dann befriedigend sein. Einerseits, wenn du die alle weghaust und du brauchst es auch zur Energierückgewinnung, weil du ja auch Energieleisten und Specials hast, die da so aufgebaut werden. Wenn ich schon sehen kann, all die Moves, die man in der Demo jetzt noch nicht kaufen konnte, was da noch ergänzend dazukommt, ist wahrscheinlich, dass die Komplexität und der Aufwand immer mehr werden wird, je weiter du spielst. Anhand der Demo kann ich jetzt noch nicht sagen, natürlich, ob ich dann mehr Bock mit Rage oder mehr Spaß mit Ragebound haben werde oder jetzt hier mit Art of Vengeance bei Shinobi. Aber obwohl das ähnlich gelagerte Spiele sind, glaube ich, werde ich beide relativ zeitnah auch zocken.
Ja, ich freue mich darüber, dass die beide gelungen sind. Also das würde ich mich jetzt einfach schon mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, der Rest von Shinobi wird nicht signifikant schlechter werden als die Demo. Und das ist ja nicht selbstverständlich, dass solche Sachen mit so viel Liebe dann da gemacht werden und auch mit so viel Verstand für das, was die Urspiele mal ausgezeichnet hat. Also ich glaube, da kann man sich bei beiden Spielen drüber freuen. Shinobi wird, glaube ich, noch ein bisschen teurer werden. Ich glaube, der Preis wird bei 30 dann liegen, wenn es rauskommt. Ich hoffe da eben, das, was ich eben schon mal gesagt habe, dass die Spiele sich durch diesen seltsamen Umstand, dass sie jetzt binnen weniger Wochen erscheinen, dass sie sich nicht gegenseitig eben Käuferschaft wegnehmen, weil man natürlich dann vielleicht sagt, okay, es sind schon 2D-Spiele mit Ninjas, die auf alten Franchises basieren. Vielleicht muss ich da nicht beide von kaufen und das wäre tatsächlich schade. Wie ist es denn bei dir jetzt so zum Beispiel, wie du sprich dich, also generell das Genre weiß ich jetzt nicht so, aber spricht dich eines dieser Spiele mehr oder weniger an oder sagst du bei beiden, oh nee, hau mir ab mit dem alten Käse?
Zu jung dafür.
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe da schon Spaß. Je komplexer das Spiel ist, ist es natürlich auch immer ein bisschen schwieriger reinzufinden, aber gerade sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen, das mal auf der Switch zu spielen. Wenn das jetzt natürlich Performance-Probleme macht,
also hier weiß ich es nicht, das habe ich nicht auf der Switch so ausprobiert.
Ich habe es auf der PS5 gespielt. Ich meine, die Switch 2-Version soll ein bisschen dumpf bei der Grafik sein, dass die Auflösung nicht so gut umsetzt. Das habe ich gehört.
Also die Stelle hier gemacht in der Demo?
Ja, die habe ich gemacht.
So diese Challenge-Raum, nach so einer Demo, nach ein paar Minuten so eine Stelle reinzubauen, das ist schon nicht so einfach.
Einen Challenge-Raum habe ich ausgelassen, der war mir zu anstrengend, kurz vor Ende.
Der, wo man sich mit diesem Greifhaken so hin und her schwingt?
Ja.
Ja, okay, habe ich mir gedacht.
Ich glaube, ich werde mir mal die Demo holen. Also, das spricht mich schon an. Ich finde das cool. Ich bin jetzt mittlerweile auch ein Freund solcher Spiele geworden, wo man sich mal reinfuchsen kann und wo man aber auch nicht 10.000 Stunden in der Lore verbringen muss, sondern weil du einfach rein und schnetzt es ein bisschen.
Guter Punkt. Das ist was beide Spiele für mich auch so ein bisschen auszeichnet, dass man einfach mal losspielen kann und du nicht so viel aufgehalten wirst dann zwischen Sequenzen, Story und so, sondern du bist relativ schnell im Spiel drin. Das hier meintest du wahrscheinlich, Gregor.
Und das habe ich gemacht. Nee, das habe ich gemacht. Okay. Es gibt noch einen weiteren Raum, wo du auch mit Enterhaken hin und her gehen musst und Gegner besiegen musst, ganz starke.
Ah ja. Die Stelle hier fand ich ein bisschen nervig. Das ist auch das Ende meines Videos, da sterbe ich nämlich jetzt.
Ah, sehr gut.
Keine Lust mehr, das Video noch länger zu schneiden. Nein, kleiner Spaß. Ich habe gedacht, wir haben alles gesehen aus der Demo. Wenn ihr sagt, ja, hab ich Bock drauf, also bei Shinobi könnt ihr jetzt die Demo für alle Systeme runterladen. Das Ninja Gaiden Ragebound ist schon erschienen am 31.07. Shinobi folgt dann kurz nach der Gamescom am 29.08. Beides tatsächlich schöne, lohnenswerte Titel, meiner Meinung nach. Jetzt würde ich sagen, gönnen wir uns mal ein kleines Verschnaufpäuschen. Es gibt hier einen kurzen Spot und dann geht's auch schon weiter mit dem Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und ihr werdet es sofort bemerken, Vitus ist leider weg. Und ich habe ja eben schon mal das Stichwort Gamescom genannt. Und der Umstand ist der, dass Vitus hat noch sehr, sehr viel vorzubereiten für unser buntes Programm, das wir auf der Messe abfeuern werden. Und er hat außerdem zu mir gesagt, er will noch mal schnell im Rocket Beans Shop vorbeigucken, denn bis zum 6.8. gibt es da noch unser MTV-Style Rainbow Shirt. Also schaut da gerne mal vorbei, rbtv.to/Rainbow, da könnt ihr euch das noch schnappen. Zumindest
fix sein.
Ja, wollte ich gerade sagen. Zumindest wenn ihr den Game Talk, wovon ich aber ausgehe, bei euch direkt zum Launch am 5. schaut, bis zum 6. gibt's das noch. Also schaut da rein. Und um jetzt auf diese unerfreuliche Lücke hier zurückzukommen, eigentlich hatten wir gedacht, dass der gute Timo uns heute in der zweiten Sendungshälfte hier wieder beehren würde. Der war nämlich bei den Intel Extreme Masters am Wochenende noch mit Max und Patricia zusammen, haben die sich ja dieses schöne Event angeschaut. Jetzt ist Timo leider abwesend heute, aber weil er so ein wunderbarer und vorbildlicher Kollege ist, hat er gesagt, komm, auf der Heimfahrt mit seinen letzten körperlichen Kräften, die er noch hatte, hat er einfach eine schöne Matz zu diesem Thema zusammengezimmert und die können wir uns alle jetzt hier einmal zusammen angucken.
Herzliche Grüße hier aus Köln. Rocket Beans ist hier zu Besuch und wir haben das wunderbare Hamburger Wetter auf jeden Fall schon mal mitgebracht hier. Aber keine Angst, es ist noch nicht Gamescom, ihr habt es nicht verpasst, sondern hier in Köln ist immer kurz vor der Gamescom noch ein anderes Event, nämlich die IEM Cologne, die von der ESL veranstaltet wird. Und wir dachten, wir nutzen das, um euch einmal diese Veranstaltung hier vorzustellen und euch zu zeigen, ob das vielleicht auch was sein könnte, worauf ihr Bock habt. IEM steht für Intel Extreme Masters und das ist eine Reihe von E-Sport-Turnieren auf der ganzen Welt. Und hier bei der IEM in Cologne wird Counter-Strike gespielt, und zwar in der Lanxess Arena. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt direkt mal rein. Okay, wir sind jetzt in der Lanxess Arena, genau in der Mitte von der ganzen Veranstaltung sozusagen. Und uns wurde vorhin gesagt, dass so 30.000, 40.000 Leute hierher kommen, um sich das Ganze anzuschauen. Das Ganze findet erstmal vorher online statt, kann man sich dann online anschauen auf YouTube und Twitch. Und danach das Viertelfinale, Halbfinale und das große Finale finden dann hier in der Arena statt. Deutsche Spieler wird man jetzt hier nicht mehr sehen. Die deutsche E-Sport-Szene ist ja international eher immer ein bisschen schwierig. Aber es gibt zumindest noch ein deutsches Team. Maus ist noch drin bisher. Mal gucken. Ich gehe einfach mal davon aus, die werden es ins Finale schaffen. Hey Leute, wir hatten gerade eine Führung. Wir sind einfach on camera gewesen. Wir sind im offiziellen Stream zu sehen. You're watching the Intel Extreme Masters Cologne. Das große Finale ist vorbei. Maus hat es tatsächlich ins Finale geschafft, aber dann gegen Team Spirit verloren. Was mich persönlich auch freut, aber ich glaube, ich darf das hier nicht zu laut sagen, weil der Großteil der Leute hier Maus-Fans sind. Aber nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ob man hier Spaß haben kann. Ich glaube, man muss Counter-Strike schon ein bisschen verstehen, so grundlegend. Aber wir haben auch viele Leute hier getroffen, die das gar nicht so oft zocken, aber halt einfach Spaß haben, das Ganze anzuschauen. Und ich denke, dann kann man hier auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Es gibt auch noch ganz viele Nebenveranstaltungen, die man machen kann. Und gerade eben wurde angekündigt, dass nächstes Jahr der Major hier stattfinden wird. Also vielleicht noch mal einen Grund, hierher zu kommen. Und nächstes Jahr hoffentlich auch mit Team Limited dann.
Oha. Fun Fact, ich habe dieses Video jetzt auch zum ersten Mal gesehen, weil das erst kurz vor der Sendungsaufzeichnung angeliefert wurde. Ich wusste noch nichts vom Comeback von Team Limited. Ich bin gespannt, ob das wirklich passieren wird. Wirst du dabei sein dann?
Nein.
Trainierst du schon wieder Counter-Strike?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, sehr schön. Vielen Dank an Timo und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren und dieses schöne kleine Video für den Game Talk produziert haben. Ist ja eher so eine Facette E-Sport, die wir normalerweise nicht so abbilden, weil es A, nicht so in unserer Kernexpertise liegt und wir natürlich auch bewusst sagen, okay, der Fokus liegt bei uns auf einer anderen Art von Spiel. Deswegen würde mich besonders an der Stelle mal interessieren, wie findet ihr das denn, wenn so ein Thema hier auch mal abgebildet wird? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich muss sagen, finde es schon krass, also hätte ich jetzt, da ich das nicht so sehr verfolge, dass da eben 30.000 bis 40.000 Leute einfach mal hinfahren und sich das angucken. Das finde ich schon noch krass, was das noch für eine Strahlkraft hat und mit welchem Aufwand das betrieben wird, auch in Deutschland.
Ja, letzten Endes, es nähert sich natürlich immer mehr an klassische Sportarten, wo, wenn du jetzt in einem Videospiel deine Talente auslebst oder an einem Sportgerät, macht mittlerweile nicht mehr so den ganz großen Unterschied. Und auch wenn es nicht meine Sache ist, also wie gesagt, also ich selbst spiele weder Shooter noch andere Sachen oder kompetitiv online, man muss natürlich anerkennen, wie beliebt das dann ist und wie sich manche Leute da auch investieren können. Mhm. Und ich bin auch gespannt, Team Limited hat bei uns, vielleicht hat die lange Pause den gut getan.
Vielleicht.
Und die sagen jetzt, die Sinne sind geschärft, die sind irgendwo nach China gefahren und am Wasserfall dort noch kurz die Mausklicks zu trainieren und alles, ne? Und dann geht das schon.
Okay, lassen wir uns alle gemeinsam überraschen. Kommen wir zu einer ganz anderen Art von Thema. Letzte Woche war ja eine Nintendo Partner Direct, die overall, würde ich jetzt mal sagen, nicht so für die allergrößten Begeisterungsstürme gesorgt hat. Aber hier und da, wenn man mal genau hingeschaut hat, finde ich, waren da schon spannende, attraktive Themen dabei. Und eins davon hat ein bisschen einen unglücklichen Namen. Es ist nämlich dieses The Adventures of Elliot von Square Enix, wo du erstmal denkst, okay, bisschen generischer Name, aber dann guckt man mal drauf, sieht diesen sehr schönen HD-2D-Stil, merkt dann, okay, das ist ausnahmsweise auch mal keine Neuauflage von einem Spiel, was wir schon vor 30, 40 Jahren gespielt haben, sondern ist ein neuer Titel. Und was ich besonders spannend fand, weil ich da irgendwie mehr Lust drauf habe gerade, es ist kein rundenbasiertes Rollenspiel, wie die meisten Spiele, die bisher in diesem HD-2D-Stil erschienen sind, sondern eher eine Art Action-Adventure. Und wir beide haben diese Demo durchgespielt. Mhm. Und bevor ich da jetzt meinen Senf zu abgebe, wie hat dir das so gefallen, Gregor?
Ich bin ganz angetan, muss ich sagen. Also im ersten Moment dachte ich natürlich, weil es vor der Direct war auch schon hier durchgelegt durchs Internet, ey, es wird ein neues Octopath Traveler vorgestellt. Mhm. Da dachte ich im ersten Moment, ach, das sieht doch sehr nach Octopath Traveler aus. HD2D-Stil, dieser von Square Enix, ja auch in den letzten Jahren auch ganz gern mal verwendetes Stil. Und ich mag ihn eigentlich sehr. Muss ich sagen, diese Pixel-Art-Figuren in aber einer 3D-Umgebung mit vielen grafischen Effekten nochmal aufbereitet, fand, dass das Dragon Quest 3 Remake, was wir letztes Jahr hatten, wunderbar ausgesehen hat damit. Und ich dachte ja auch im ersten Moment, dass sie nach Octopath Traveler, warum ist das Echtzeit auf einmal? Ich habe übrigens auch über den Titel nochmal nachgedacht und an sich, wenn du jetzt siehst, The Adventures of Elliot, The Legend of Zelda, es ist schon der Rhythmus da. Es hört sich natürlich generischer an. Adventures of Elliot klingt nicht so klangvoll wie ein Legend of Zelda.
Fairerweise muss man sagen, es hat noch den Untertitel The Millennium Tales.
Der ist dumm.
Mit in die Zeile auf meinem Blatt gepasst. Aber sie haben schon versucht, da noch ein bisschen mehr tief reinzubringen.
Also bei Square ist es eh ganz weird. Manchmal haben die Namen, wo du wieder kaum was verstehst. Also ein Octopath Traveler musst du auch dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber dann auch so ein Quatsch wie Various Daylife, wenn du dich daran erinnern kannst. Und The Adventures of Elliot klingt leider trotzdem ein bisschen generisch. Kommt aber, glaube ich, nicht von ungefähr, die Namen. Denn Legend of Zelda oder solche Action-RPG-Serien wie East sind, glaube ich, der erste Vergleich. Ich würde es eher schon mit Zelda vergleichen, weil du hast nicht wirklich viele RPG da drin. Da sind nicht Erfahrungspunkte, die du bekommst oder irgendwelche Werte, die du aufleveln kannst. Du hast natürlich so Equipment, was so Waffen angeht, aber dann eher so der klassische Kram, Schwerter, Bomben, Bögen, die du benutzen kannst.
Und eine Sichel.
Und eine Sichel, genau, so eine Kettensichel, die du drumherum hauen kannst. Also verschiedenes Loadout, was du machen kannst. Du hast eine Fee immer bei dir. Mhm. Heißt nicht Navi, sondern Fee, glaube ich, mit einem AE irgendwo dazwischen nochmal drin, die auch gerne quakt. Man sieht sie unten links in der Ecke. Man hat eingangs den Trailer gesehen und hier noch ein bisschen Gameplay, was ich aufgenommen habe, darauf auf der Switch 2 gespielt, weil es da direkt die Demo
Genau, es ist die einzige Plattform. Das Spiel wird Multiplattform, aber die Demo ist exklusiv auf Switch 2.
Genau, auf der Switch 2 waren die Grafik-Settings ausgegraut, aber du wirst wohl in Leistungs- und Qualitätsmodi dann wechseln können und auch solche Sachen wie die Tiefen und Schärfen und Vignetten und der ganze andere Kram, der drauf ist, also dieses Abdunkeln in den Ecken, wirst du abschalten können, wenn du nicht so ein großer Fan davon bist. Ja. Also für die Leute, die da ein bisschen überwältigt sind von immer dieser Masse an Graphical Effects, bei sowas könntest du auch ein bisschen purer spielen. Als Game an sich aber, ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Steuerung her. Man sieht diese Lauffunktion, die man hat, das ist quasi so eine Art Schlittschuh-Schlittern, würde ich sagen, dass du aktivieren kannst.
Finde ich interessant, dass du die, also wenn ich jetzt nach deinem Footage das beurteile, du die sehr häufig verwendet hast. Ich hatte meistens, das ist eine Fähigkeit, die du über die Fee quasi hast, also die hat ihre eigenen Skills. Und ich hatte immer die andere aktiviert, dass du quasi dich so teleportieren kannst. Also du kannst die Fee, du kannst nicht die Kamera in dem Spiel steuern, sondern du steuerst mit dem rechten Stick quasi die Fee, kannst du direkt irgendwo hinlenken, kann übrigens auch ein zweiter Spieler machen.
Wenn man es machen möchte,
wenn man das machen möchte. Und dann kannst du dich immer an die Stelle hin teleportieren, wo die Fee ist. Das brauchst du manchmal, um zu sagen, da ist ein Abgrund, der ist zu groß für mich zum Rüberspringen, aber die Fee kann da rüberfliegen und dann teleportiere ich mich selber dahin. Ich hatte meistens das aktiv und habe nicht so sehr dieses Schlittschuhfahren verwendet.
Hey, funktioniert. Ich habe das mit dem Schlittschuh, also auf der Oberwelt ist es ganz nett, weil dann, wenn du den richtigen Weg triffst, kannst du natürlich dich überall hin und her gleiten lassen. Ich habe auch mal versucht, es funktioniert leider nicht so gut, in die Gegner reinzurennen. Da musst du nämlich vorher stoppen, bevor du dann angreifen kannst. Hast auch mit den verschiedenen Waffen ja auch immer Auflademoves, die du benutzen kannst, also dass du auch so Fernattacken machen kannst. Pfeil und Bogen, eben wo du auch vom Weiten dann schießen kannst, musst dann immer so checken, was du machst. Ich fand's leider ein bisschen anstrengend. Du hast zwar so ein Quick-Menü, was du aktivieren kannst, dauert trotzdem recht lange, bis man mal so Slots gewechselt hat. Also wie bei einem Ocarina of Time, kurz die Starttaste und die Boots angelegt. Ist nicht so easy. Es dauert mir zu lange.
Ich hoffe genau, dass sie das als Feedback aus der Demo mitnehmen, weil ich auch das Gefühl hatte, also du hast diese vier Waffen, also Schwert, Bogen, dann noch Bomben und dann diese Sichel. Und du hast schon oft das Gefühl, jetzt wäre ein Bogen gerade geil, und dann brauchst du aber auch wieder Bomben, weil du häufig damit eben auch so brüchige Wände sprengen kannst oder du musst einem Endgegner so Bomben ins Maul werfen, das kennt man. Und ich würde mir auch wünschen, dass dieser Wechsel zwischen Sachen, die man häufig braucht, du hast prinzipiell ja auf einer Switch und auch auf den anderen Controllern genügend Tasten und dann, dass man vielleicht nochmal überlegt von wegen, ja, nutzen wir schon die Schultertasten auch optimal aus oder sollte dieser Wechsel noch schneller gehen? Auch der Wechsel dieser Fehlfähigkeit zwischen Rennen und Teleportieren. Ich finde es nicht so gut, dass man dann immer, okay, Menü aufrufen, Fehlmenü, Talent switchen und so. Ich glaube, da ist noch Verbesserungspotenzial drin. Gerade wenn in einer 2-Stunden-Demo, ich finde die Demo ist relativ umfangreich, fällt dir das noch nicht so sehr auf. Aber wenn ich das Spiel jetzt, keine Ahnung, 30, 40 Stunden spielen würde, würde ich, glaube ich, schon denken, das hätte man irgendwie besser machen können. Ich finde, das lässt man alten Spielen auf einem Gameboy oder auf meinetwegen auch noch auf einem Super Nintendo eher durchgehen, weil du viel weniger Tasten hattest. Mhm. Aber auch da war es ja so, dass ein Link's Awakening Remake das komplett verändert hat, wie viele Sachen du gleichzeitig benutzen kannst. Und da muss man hier, glaube ich, auch noch mal ran, weil das würde den Flow einfach noch mal verbessern in dem Spiel.
Ja. Die haben sich, denke ich, wahrscheinlich doch Gedanken gemacht, was sie alles wie wo da drauflegen, weil die ja auch nochmal so eine Block- und eine Parierfunktion und sowas da drin ist, kein Lock-on. Aber das spielt ja auch nochmal eine gewisse Rolle, wie du mit den ganzen Sachen umgehst. Genau so die Reichweite vom Standardschwert zum Beispiel ist doch ein bisschen kurz, weil die Gegner auch nach hinten immer geschleudert werden damit und du kannst keinen zweiten Treffer direkt abbekommen. Haben auch Zelda-Games die alten gehabt, so in der Form. Aber ich finde es hier noch, ich habe immer ein bisschen mehr Probleme gehabt, so einen Nachfolgehit dann hinzugeben. Und natürlich diese leicht erhöhte isometrische Perspektive. Es erinnert mich so auch an die East Games, wenn ihr die älteren, also wenn ihr da draußen die älteren mal gezockt habt, die ja noch mehr auf, also sind dann Action-Adventures, Action-RPGs in der Art wie dann die Zelda-Games gewesen, nur eben mit mehr Fokus auf Kampf, auf als Rätsel. Hier gibt's beides. Dungeons gibt's auch. Ich würde jetzt, als die in der Demo sind, das nicht so komplex wie bei Zelda bezeichnen, aber trotzdem ein paar Stockwerke, ein paar kleine Mini-Rätselchen, Schlüsselrätsel, die man dann machen muss, viele so kleine Kampf-Challenges, die immer mit dabei sind, die Bosse, die dann dich nochmal herausfordern. Zwei Schwierigkeitsgrade kannst du auswählen. Ich habe den normalen genommen, wo der nochmal dir die Möglichkeit gibt, glaube ich, weniger Schaden zu nehmen oder andere Geschichten zu machen. Da steht auch genau, was die Schwierigkeitsgrade machen, von wegen Gegnerschaden und Knockback und was auch immer da passiert. Was ganz gut war zumindest, durch die Demo kommen relativ easy, weil so ein Tod auf normal kostet nur 20 Geld, damit man sich wiederbeleben kann. Da konnte man sich also mehrfach wiederbeleben. Easy. Ich weiß nicht, ob das nur für die Demo dann so
ist. Wollte ich gerade fragen oder ob du denkst, dass das so sein wird, weil ich hatte auch in dieser Demo relativ schnell dann sowas wie 1000 Münzen oder so. Und dann denkst du, ja, okay, ich bin gerade gestorben und die Fee sagt, ja, gib mal 20. Da könnte ich mich 50 Mal an der gleichen Stelle ohne Strafe wiederbeleben. Und das nimmt natürlich jegliche Challenge aus Bossen oder so raus. Weiß nicht, ob das nicht ein Demo-Feature ist.
Ich hoffe, dass es in der Demo nur so drin ist, weil ich habe es zwar für die Demo begrüßt, weil ich jetzt nicht irgendwie zurücklaufen musste und mir Tränke holen, um dann nochmal den Gegner Taktik mit anzugehen. Das macht zwar im richtigen Spiel Spaß, wo du da erstmal die Taktik lernen musst. Hier war ich aber jetzt nicht motiviert, außer, ach, Revive, den habe ich ja eh schon jetzt erstmal auf eine gute Hitpoint gerade dann so runtergebracht. Und ich denke mal, die werden auch sowieso Learnings mitnehmen wollen, wenn die jetzt vergleichsweise früh eine Demo rausbringen. Das soll ja 2026, meine ich, rauskommen. Dann am Ende. Und also audiovisuell ist es cool. Es macht Fun. Es hat Sprachausgabe in Japanisch und in Englisch. Texte kannst du dir auf Deutsch dann anschauen. Und ist ungewohnt. Square hat, ich glaube, seit den Mana Games nicht mehr sowas in der Art gemacht. Und Visions of Mana natürlich, ja. Aber das ist ja schon lange in die 3D-Ära gegangen.
Genau.
Und 2D-Action hast du auch seit Adventures of Mana, will ich sagen, nicht mehr, was auf der Vita noch rausgekommen ist vor Urzeiten. Also schon lange nicht mehr.
Ja, es ist eher wirklich so ein bisschen wie die Mana-Spiele oder auch, das ist ja quasi die gleiche Reihe. So, es hat mir auch ein bisschen an Mystic Quest erinnert früher vom Game Boy. Und es hat natürlich auch bewusste Referenzen. Sowas wie diese Kettensichel ist ein typisches Merkmal dieser Spielereien gewesen, dass die auch gerne hatten. Also finde es schön, dass sie zum einen so einen Rückgriff machen auf ihre eigene Tradition, aber eben auch natürlich auf Spielereien wie The Legend of Zelda, die da eben auch erfolgreich sind mit der gleichen Art von Spiel. Und das ist trotzdem aber mal, okay, das ist nicht ein altes Franchise, sondern das ist was Neues und es benutzt diesen Stil, wo ich jetzt sagen würde, da haben die wirklich jetzt auch einen guten Weg gefunden, so Spiele, die so in gewisser Weise alt, ohne das negativ zu meinen, wirken wollen oder sollen, auf eine moderne Art und Weise zu präsentieren. Also ich war da sehr angetan von dieser Demo. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es erst nächstes Jahr kommt. Das wäre natürlich ein geiler Shadow Drop oder sowas.
Das wäre toll gewesen. Also dass wir die Demo schon bekommen haben, ist ganz nett. Ja, man wird, glaube ich, nicht den Spielstand übernehmen können. Nee, das ist auch irgendwie anders auch als bei anderen Demos. Bei der Switch 2 ist die jetzt als Card eingesteckt worden bei mir. Mhm. Das habe ich bei Demos normalerweise nicht gehabt. Aber wer weiß, vielleicht ist das so ein Switch 2-Feature, was ich noch nicht ganz ausgelotet habe. Also ich denke mal, die ist erstmal Standalone. Und je nachdem alles, was kommt, dann später wird dann ja dann sein separates Game sein, dass du wieder von vorne anfängst und alles da damit anstellst. Checkt ihr aber gerne mal aus, wenn ihr eine Switch 2 habt. Erstmal ein, zwei Stunden kann man spielen, kann man sich länger damit ein bisschen auseinandersetzen und ein relativ großes Gebiet, wo man sich ein klein bisschen austoben kann. Und man merkt daran, warum nicht so viele Leute Zelda-Likes machen. Es ist knifflig, die vernünftig dann umzusetzen, was so Dungeon-Aufbau und allgemeine Verkettung des Gameplays oder sowas da angeht. Die East-Games kommen dann noch am nächsten, aber die sind ja auch in eine dezent andere Richtung gegangen. Da dauert es ja auch mehrere Jahre, bis eins Neues rauskommt.
Das stimmt. Was nicht mehr Jahre dauert, ist das neue Spiel von Yuzo Koshiro. Das ist nämlich gerade schon erschienen am 31.07. auch für alle Systeme. Das habe ich selber jetzt noch nicht spielen können. Ich habe aber durchaus Interesse, weil ich finde, der gute Mann hat früher an vielen tollen Spielen mitgewirkt. Und es ist ein neues Werk, was er jetzt gemacht hat. Was kannst du uns erzählen dazu, lieber Gregor?
Ja, Earthion ist rausgekommen. Erstmal in einer Steam-Fassung, wobei das wird dann auch erhältlich sein für andere Geräte, viele Konsolen, als auch in der originalen Sega Mega Drive Modulfassung. Man es auf dem Mega Drive spielen kann, ist ein Oldschool Horizontal-Shooter nach Art von solchen Games wie Thunder Force. Mhm. Damals, Yuzo Koshiro hast du natürlich erwähnt, ist das Soundgenie hinter solchen Spielen wie Streets of Rage damals gewesen. Hatte auch seine eigene Firma gegründet mit Ancient, die solche Spiele gemacht haben wie The Story of Thor, wenn du dich erinnern kannst, vor vielen, vielen Zeiten. Und es heißt auch hier, dass Ancient ein Co-Entwickler ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann zwischen Story of Thor und dem hier dann 30 Jahre Pause gemacht haben.
Die werden was anderes gemacht haben.
Wahrscheinlich was anderes. Ich meine, dass auch die Schwester von Koshiro da mit drin hängt und die gemeinsam so solche die Sachen entwickelt haben. Und da ist noch ein zweiter Entwickler dazugekommen und die haben jetzt eben dieses Oldschool-Projekt umgesetzt, was im ersten Moment natürlich nach etwas klingt, was ich eher vor 10, 15 Jahren erwartet. Das klingt nach einem Kickstarter-Projekt.
Stimmt, ja.
Willst du dein Geld geben, damit Koshiro endlich mal wieder ein Thunder Force machen kann, was wir heutzutage nicht mehr sehen? Ich muss sagen, dass in heutigen Zeiten, du bekommst auch mittlerweile einiges an so Oldschool-Style Horizontal-Shootern, zusätzlich zu den ganzen Revivals, Remakes, Collections. Ja. Wir sind ja auch so eine Woche weg ungefähr von der Greatest Origin Collection, was dann viele coole alte Konami Horizontal-Shooter inklusive einer Neuentwicklung dann nochmal bringen wird. Bei dem hier jetzt, ich mag Shooter an sich sehr gerne. Das ist eben dieses typische Ding, aber auch Schwierigkeitsgrad ist da sehr hoch. Und wie gut sind meine Reflexe noch? Weil wie vor 20, 30 Jahren, da bin ich nicht mehr ganz so reaktionsschnell, was es angeht. Und da hängst du immer davon ab, sind die Spiele verzeihlich? Hast du vielleicht Games? Du kennst ja auch solche Shooter, wenn du dann stirbst und die dich an Anfang des Levels versetzen, dass du es nochmal spielen musst. Das wird für mich teilweise unspielbar schwer bei solchen Sachen.
Du verlierst all deine Power-Ups und es ist einfach dann noch schwieriger, als es vorher schon war.
Genau, hier hast du zumindest, man sieht hier auch so ein bisschen verschiedene Grafikmodi, die ich auch nochmal ausgetestet habe, inklusive Oldschool-Scanlines, die du auf dem PC einstellen kannst mit verschiedenen Rahmen und so weiter und so fort. Verschiedene Schwierigkeitsgrade und ich habe auf einem der einfacheren gespielt, um mich mal kurz so ein bisschen dran zu gewöhnen, bin da hängen geblieben bis fast zum letzten Level. Es macht Fun, du hast so ein paar Systeme, du hast ein Schild, den du aufbauen kannst, das heißt, du bist nicht bei jedem Treffer sofort tot, kannst auch diverse deinen Gegnertreffer dann tanken, du hast zwei verschiedene Waffenslots, die du belegen kannst, mit verschiedenen Satelliten, mit unterschiedlichen Feuerbuttons, die du dafür verwenden kannst und je nachdem, da gibt es auch ein bestimmtes Item, was du aufnehmen kannst, da verzichtest du auf eine Waffe, aber wenn du es nach Levelende mitnehmen kannst und den Boss besiegst, dann kannst du dann dein Schiff upgraden mit stärkerer Schusskraft oder mehr Waffenslots und so weiter. Hier sieht man ein bisschen kurz die Grafikeffekte, die man da einstellen kann. Grundsätzlich ist es bei solchen Sachen, es ist toll umgesetzt. Ich würde es fast lieber auf einem Mega Drive spielen, auf einem richtigen Röhrenfernseher, weil es einfach so dieses authentische Classic-Erlebnis dann nochmal ein bisschen geiler macht.
So sieht es doch jetzt aus wie auf dem
Mega Drive. Es sieht aus wie auf dem Mega Drive. Es ist nicht auf dem Mega Drive. Es ist vielleicht noch so diese kleine mentale Grenze, die man da überwinden kann. Dass sie eben aus einem alten Gerät, was jetzt dann, wann ist der Mega Drive rausgekommen? 88, also fast 40 Jahre alt ist, immer noch ein sehr gut aussehendes und sehr gut spielendes Spiel rausbekommt. Ich hoffe, dass es die Performance auch hält auf dem Mega Drive dann. Mhm. Wer weiß, ob die dann vielleicht auf den Cartridges, die sie dann verkaufen, das wird das mit Limited Run gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da gibt's ja einige dieser Hersteller, die dann auch nochmal extra Chips drauf tun, dass diese schneller laufen, als ursprünglich auf dem Gerät es da gewesen ist. Es ist ein schön gebauter und gut aussehender und vor allem gut klingender Horizontalshooter mit eben ein paar modernen Annehmlichkeiten, dass du nicht sofort dann stirbst und die verschiedenen Schwierigkeitsgrade hast. Wie du motiviert bist bei solchen Shootern, es hat 8 Level. Mhm. Und ich habe die auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad fast alle direkt gesehen am Anfang.
Okay.
Du musst natürlich ein Fan des Genres sein, dann zu sagen, okay, jetzt nehme ich aber den härteren Schwierigkeitsgrad und nehme in Kauf, dann wirklich die Gegnermuster zu lernen und wie die Schusspatterns da und so weiter sind. Das ist ja so Spiele, wo du wirklich lernen musst, dich ja reinversetzen musst und dann mit auswendig lernen und instinktiv handeln, sich so auf das Spiel dann hineinigen musst und nach Scores dann auch arbeiten. Du siehst ja auch, dass da eine Punktzahl dann oben da immer mitgenommen wird. Das ist die Motivation, die man hauptsächlich daraus sieht, um so Langzeitmotivation zu haben. Mir reicht zwar schon, ich habe schon Spaß gehabt, auch wenn 20 Euro dafür natürlich kein Pappenstiel sind, das ein oder zweimal so auf einem einfacheren Schwierigkeitsgrad mir mal anzuschauen und ein bisschen mich so dran zu erinnern, ach, das hat so Fun gemacht und alles. Ich glaube, ich bin nicht mehr dafür gebaut, das knallharte Klassik-Shooter-Erlebnis dann zu haben, auf den höheren Schwierigkeitsgraden und nach Scores dann zu jagen. Wem das gefällt? Ich glaube, man unterstützt das Spiel auch damit, wenn man sich jetzt die Steam-Fassung holt. Es zeigt dann, dass da Interesse da ist, dass da eben, wenn ihr jetzt wartet auf die anderen Versionen, sagen die vielleicht dann, oh, wir haben nicht so viel von der Steam-Version verkauft, also wird es ein Flop und wir machen keine neuen Spiele mehr. Also ich meine, dass es nicht daran irgendwie hängt. Weil sowas finde ich ganz cool und es ist ganz nett umgesetzt. Ich würde es nicht auf eine Stufe mit den alten Shootern von damals stellen. Also ich fand damals so ein Thunder Force 4 auf dem Mega Drive war noch mal knalliger und innovativer oder Lords of Thunder auf der PC Engine. Die haben musikalisch und spielerisch noch mal ein bisschen mehr aus dem Vollen geschöpft. Aber das ist eine sehr schöne Hommage, inklusive einem coolen Spiel, was an die Oldschool-Games von damals eben erinnert. Ja, und recht verzeihlich.
Vielen Dank dir. Konsolenversionen kommen im September, also jetzt, wie du schon gesagt hast, auf Steam erhältlich. Diese Modulversion fürs Mega Drive soll leider erst 2026 kommen. Vielleicht verschieben sie das dann noch zweimal, dann können sie es zum 40. Jubiläum des Mega Drives ausbringen. Gucken
wir mal.
Ich
hoffe, dass sie kommt.
Aber schön, dass solche alten, verdienten Helden der Videospielindustrie noch weiter Spiele machen. Und jetzt habe ich gerade schon verdiente Recken angesprochen. Es war gar keine bewusste Überleitung, aber wir sind bei Pac-Man. Ich habe in meinem Urlaub neben Sachen wie Ninja Gaiden und Shinobi auch noch Shadow Labyrinth gespielt. Und komischerweise, Gregor, hatte ich ziemlich Bock auf dieses Spiel. Das wurde ja vor gar nicht mal allzu langer Zeit erst angekündigt, ist dann jetzt erschienen für alle Plattformen, also Mitte Juli schon erschienen. Ist dieses Metroidvania im, ich sag jetzt mal, Pac-Man-Universum, wenn man überhaupt sagen kann, dass es ein Pac-Man-Universum gibt, weil so viel Geschichte war da normalerweise ja nicht außenrum. Man steuert grundsätzlich diese Figur in dieser schwarzen Kutte, die heißt Swordsman Number 8 und ein Charakter namens Puck oder Puck fliegt damit rum und das ist natürlich eigentlich der klassische Pac-Man und ein bisschen das Gimmick-Feature dieses Spiels ist, dass du dich an bestimmten Stellen, immer wenn es solche Rails gibt an den Wänden, quasi dann wirst du zu Pac-Man und kannst darauf dann langfahren und frisst auch Pillen mit dem berühmten Jingle, was man so ganz dezent im Hintergrund dann hört. Und verwandelt sich dann quasi immer hin und her, um dann auch rüberspringen zu können und auch Gegner besiegen zu können. Dafür musst du dann immer wieder zum Swordsman werden. Und das ist ein originelles Feature grundsätzlich, aber ich muss leider sagen, dass ich finde, dass es, wir haben das vorhin schon mal angesprochen, wie schwierig das ist, bei Souls-like rauszustechen. Und du hast auch schon mal gesagt, dass du bei Metroidvania so ein ähnliches Abnutzungsding hast, dass die Spiele was Besonderes bieten müssen. Es ist relativ Standard und es dauert eine ganze Weile, bis zum Beispiel auch Kämpfe und sowas etwas interessanter werden, weil das alles sehr, sehr simpel am Anfang funktioniert, was man selber so machen kann an Angriffen und Aktionen. Und mich hat es dann nicht so richtig begeistert und ich habe leider auch beim eigenen Spielen bemerkt, dass ich finde, dass es in Bewegung, wenn man es selber spielt, nicht ganz so cool und elegant vom Stil her wirkt, wie ich das so ein bisschen anhand der Trailer gehofft hatte, sondern ich finde, es sieht hier und da so ein bisschen billo aus, manchmal die Hintergründe und auch die Gegner und sowas und dann saß ich da und habe gedacht, ja, es ist ein bisschen ein ähnlicher Fall, wie den du vorhin bei Wu-Chang geschildert hast, das Spiel ist prinzipiell funktioniert das und das ist ein ganz okay gemachtes Metroidvania, vielleicht ein bisschen zu groß für das, was es eben bietet, weil ich habe es selber jetzt nicht durchspielen können, aber ich habe da alles gelesen von 20 bis 30 plus Stunden, die man braucht, um das durchzuspielen und mich Hat's nicht so richtig doll begeistert für die 30 Euro, die es kostet. Also ich habe auch ein bisschen hier so die ersten Bosskämpfe reingeschnitten, wo ich auch gedacht habe, ja gut, das ist dann halt immer einmal durchrollen und dann die ganze Zeit draufkloppen und sowas. Und ich konnte das oft ohne Energieverlust irgendwie machen. Und das liegt nicht daran, dass ich so ein toller Spieler bin, sondern daran, dass das Spiel am Anfang einfach ein bisschen dünn ist und abseits dieses Pac-Man-Gimmicks nicht so viel zu bieten hat und du wirklich ein paar Stunden investieren musst, bevor dann mal neue Talente und Aufgaben hinzukommen. Und dafür, finde ich, sind die ersten Stunden nicht ganz stark genug. Und ich meine das gar nicht, negativ. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich finde, du musst heutzutage eben auch hier ein bisschen mehr bieten, um wirklich aufzufallen in deinem Genre.
Ja, es ist leider, also ich hatte es ja ein bisschen anspielen können, als es rausgekommen ist, als Tim dann hier war. Und wir haben das ganz kurz so ein bisschen angerissen da. Und auch hier, auf so ein ähnlicher Fall wie bei Wu-Chang, irgendwie der Funke wollte nicht so ganz am Anfang rüberspringen. Mhm. Ich fand es ein bisschen ungelenk von der Steuerung auch her, erstmal. Also zusätzlich zu eben dem grafischen Ding, es sieht per se nicht schlecht aus. Nur du hast das, was ich bei Shinobi kurz angesprochen habe, hier ist das ganze Spiel so. Es ist alles eben nicht unbedingt handanimiert, sondern du hast mehr dann grafische Elemente, die so ein bisschen bewegt und gezuppelt werden und so. Früher hätte man ganz despektierlich so Flash-Game dazu gesagt.
Ja.
Also sowas, was ja auch zum Beispiel die Vanillaware-Games machen mit Odin Sphere und wie sie da alle heißen. Und da kann es ja auch teilweise ganz gut aussehen, je nachdem, was du da reinpackst. Und hier habe ich es echt nicht gefühlt, auch wie sich der Charakter gesteuert. Es gibt ja auch diese Intro-Sequenz, wo du, glaube ich, so gegen Mecha nochmal am Anfang kämpfst und da dachte ich, und warte mal, das ist jetzt mein Schlagkombo, wie funktioniert das alles? Mhm. Und dass du diese, also auf eine gewisse Art schon eine clevere Umsetzung, wie man mit einem Pac-Man-Universum da umgehen kann. Ist jetzt nicht so was, wonach ich verlangt habe, Gritty Pac-Man jetzt endlich mal zu spielen, aber es ist fun auf eine gewisse Art, das damit da umzusetzen. Aber das Spiel hat es mir in den Anfangsstunden, du hast dann noch mehr gespielt als ich, hat es mich nicht motiviert, da weiter mich groß dann damit zu beschäftigen. Ich will es ja auch nochmal versuchen, weil eventuell springt ja auch nochmal der Funke dann irgendwann über. Ich hatte dieses Jahr mit einem Metroidvania ganz Spaß. Das war das Blade Chimera, was Anfang des Jahres rausgekommen ist, was ja von den Leuten war, die das Deedlit in Wonder Labyrinth, das Record of Lord of War Spiel gemacht haben, sehr Symphony of the Night Style. Und das war ein bisschen so Sci-Fi-mäßig. Das hat mir ein bisschen meinen Fill schon gegeben. Anscheinend bin ich noch nicht ganz so bereit, mich wirklich noch in ein Metroidvania reinzuversetzen.
Du hast eben nochmal das Stichwort Max erwähnt, was hier im Intro eine Rolle spielt. Du kannst auch später hier im Spiel dich selber in so eine Art Mac verwandeln. Das ist dann nochmal ein bisschen anders vom Spielablauf. Und dann kannst du auch immer quasi so die Seelen oder die Ressourcen besiegter Gegner aufsaugen. Es kann sein, dass wir das gleich auch noch hier in dem Material nochmal sehen werden, falls ich es da reingeschnitten habe. Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt. Aber ja, ich glaube, wir haben alles Wichtige dazu gesagt. Es ist für große Metroidvania-Fans sicherlich keine Enttäuschung und man kann damit Spaß haben. Aber für 30 Euro kriegst du eben auch eine Menge bessere Metroidvanias da draußen, die Sachen ein bisschen runder oder interessanter noch machen. Und ich würde sagen, damit können wir auch Shadow Labyrinth an der Stelle gut sein lassen. Ich würde der Vollständigkeit halber noch mal kurz darauf kommen, dass ich das Spiel, was ich am meisten im Urlaub gespielt habe, nämlich Donkey Kong Bonanza, habt ihr hier natürlich auch schon besprochen. Wir beide hatten das ja am Launchtag hier bei Rocket Beans gespielt. Da hattest du schon richtig viel gezockt und ich saß so ein bisschen planlos vor diesem Spiel in schon einem relativ späten Zustand. Das konnte ich ja da noch nicht so richtig bewerten, als du das da mitgebracht hast mit deinem Spielstand, wo ich einfach mich so ein bisschen erschlagen gefühlt habe von all diesen Möglichkeiten. Und es ist schon besser, wenn man das selber spielt. Und das habe ich dann auch gemacht und so. Und ich muss sagen, es fiel mir dann schon schwer, immer zu sagen, ach, jetzt hast du hier noch drei Bananen gesammelt, jetzt hörst du erstmal auf, sondern denkst du, ach nee, komm, eine Banane geht noch und da ist auch nochmal eine und jetzt habe ich hier wieder eine Karte und kann da nochmal eine ausbuddeln und so. Und ich finde, das overall ist es schon ein sehr, sehr gelungenes und kreatives und vor allem eben motivierendes Spiel, wo du immer irgendwie weitermachen willst, weil du eben auch sehr viel Belohnung bekommst und ständig irgendwo noch Fossilien und Bananen finden kannst. Ich würde nicht sagen, dass es perfekt ist. Also ich hatte zum Beispiel mit einigen, es gibt ja immer diese Challenge-Räume, wo du entweder so Geschicklichkeitsaufgaben oder so Kampfsequenzen hast. Finde die Kampfsequenzen oft ein bisschen zu billig und kurz und manchmal bei den Geschicklichkeitsaufgaben habe ich länger gebraucht, um zu verstehen, was ist hier eigentlich gerade die Art und Weise, wie ich das lösen soll. Also die haben mir nicht alle so 100% gefallen. Und ich finde auch nach wie vor, dass wenn man es darauf anlegt, du dich schon selber auch desorientieren kannst, indem du einfach dich 100 Meter in die Tiefe irgendwo buddelst und dann die Kamera nicht so genau weiß, okay, wie soll ich denn das gerade abbilden, was der Spieler jetzt hier gemacht hat. Aber wenn man sich einfach in dieses Spiel reinfallen lässt und dann einfach so ein bisschen durchgeht und auch nicht sagt, ich muss jeden Level direkt 100% abschließen, weil dann hältst du dich lange auf und dann buddelst du lange rum, sondern du spielst einfach erstmal, kommst immer in neue Welten, machst mal Bosskämpfe, machst dies und das und sagst später, ja, jetzt gehe ich nochmal zurück, weil jetzt habe ich auch nochmal neue Fähigkeiten, die das vielleicht ein bisschen einfacher machen oder ich kann jetzt schneller buddeln und mach dann so ein bisschen Clean-up, dann ist es schon wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel, von dem ich jetzt umso mehr noch sagen würde, wäre ein toller Launch-Titel gewesen Anfang Juni. Ja. Und ich finde auch, ich habe überwiegend dadurch, dass ich im Urlaub auch kaum in Hamburg war, es auf dem Handheld gespielt und es ist ein beeindruckendes Handheld-Spiel, was wirklich auch technisch sehr, sehr gut funktioniert auf der Switch 2.
Ja, viel länger am Fernseher jetzt am Handheld gespielt, aber auch ein paar Stunden am Handheld da gezockt. Ich meine, wir haben uns ja schon sehr ausführlich bei der Session dann hier unterhalten und ist auch fast schon zu, also ich hatte schon erwartet, dass es so ein bisschen in die Richtung geht bei deiner Meinung, weil ich habe schon gesehen, das ist ein Spiel, was deine Knöpfe richtig drückt und dreht und so weiter. Und auch ich habe nach unserer Session, also ich bin beim finalen Endboss, aber ich habe mir den noch aufgespart, weil ich da gern vorher noch ein bisschen Cleanup mache. Ja. Das heißt, ich habe schon alle Verwandlungen freigeschaltet und einen guten Teil der Fähigkeiten, wobei du natürlich, ich denke mal, die meisten Bananen haben musst, um alle Sachen wirklich auf volle Pulle dann hochzuwerten. Und da gehe ich gerne so mal ein bisschen hier hin. Ach, jetzt habe ich die Verwandlung, jetzt kann ich da mal rüberfliegen und das hier mal anstellen.
Was ist deine Lieblingsverwandlung?
Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe, also es ist nicht mal nicht Lieblingsverwandlung, weil ich gerne damit rumlaufe. Ich bin sehr viel mit dem Elefanten rumgelaufen.
Wollte ich auch.
Einfach, weil du sau viel die Gegend einfach mal absaugen kannst und diese versteckten Sachen da finden kannst. Meist habe ich aber mit dem stärkeren Gorilla dann gespielt, weil ich dann besser einfach durch die Gegend durchzimmern kann. Weil ich habe ab und zu auch mal gerne, jetzt haue ich einfach mal die Gegend kaputt. Einfach so mal.
Ja.
Also das passiert auch zwischendurch ab und zu auch mal wieder. Fand es interessant, dass du dann, ohne jetzt zu viel dann spoilen zu wollen für die Leute, die dann noch die Überraschung vor sich haben bei dem Spiel, dass ein bisschen variiert wird, was so die unteren Schichten da ansteht, womit dass man auch so Sonderlevel vorhanden sind, wo sich das Spielprinzip mal ändert. Oder auch, dass das Graben tatsächlich in einem Level mal ein bisschen mehr Relevanz hat für das Voranschreiten auch anderswo. Weil sonst ist es ja eher ein nettes Feature und nicht unbedingt wichtig, im Spiel vorbeizukommen wegen der Unübersichtlichkeit. Und sie haben das Problem mit, wir können die Level so zerstören, wie behalten wir die Übersicht, so gut gelöst, wie es geht. Ich wüsste jetzt auch keinen besseren Weg. Haben in Kauf genommen, dass es eben nicht quasi eine Perfektion wie in Mario Odyssey oder sowas in der Hinsicht dann umsetzen kann. Aber finde ich ein tolles Game. Hätte ich als Launch-Titel auf jeden Fall Mario Kart persönlich bevorzugt. Aber Nintendo weiß ganz genau, warum sie es einen Monat später rausbringen. Da kamen zuletzt ja auch die Zahlen raus. Und ich glaube, es gibt eine fast 1:1 Attach-Rate für verkaufte Switch 2 und Mario Kart. Mhm. Das heißt also, selbst die Leute, die sich die ohne Mario Kart gekauft haben, haben vielleicht die Modulversion irgendwann nachgekauft. Und so muss das Geld natürlich nicht verteilt werden.
Das ist richtig. Aber so oder so, jetzt mal unabhängig von wirtschaftlichen Überlegungen, finde es wirklich ein tolles Spiel. Also für mich einer der Sommerhits jetzt diesen Jahres, wenn man überhaupt von einem Sommer sprechen kann, hier in Hamburg. Das heißt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich wollte nochmal meinen Senf so ein bisschen dazugeben, nachdem ich etwas ratlos in diesem Let's Play saß. War jetzt, glaube ich, auch so 3 Wochen, die wir das gemacht haben. Also guckt da rein, wenn ihr eine Switch 2 zu Hause habt. Das lohnt sich schon auf jeden Fall.
Und
Banana. Ey, was ich teilweise ich habe davon geträumt, von diesem Oh Banana Jingle.
Das ist auch Jingle, ey.
Und manchen dieser Verwandlungsmelodien, die sind teilweise auch ganz gut, diese Songs, die da laufen und so. Ich hatte die richtig doll im Kopf und habe die dann irgendwie da so vor mich hingesummt, wenn ich im Urlaub unterwegs war. Und ja, ist schön. Ich werde auch noch ein bisschen reingehen, noch mal ein paar zusätzliche Bananen sammeln, die ich noch liegen gelassen habe. Und dann ist das auch erstmal abgeschlossen für mich. Und abgeschlossen ist jetzt auch für heute unser Game Talk. Wir machen wie üblich noch eine kleine Vorschau. Am Donnerstag gibt es eine neue Folge RBTV Home, die wohl sehr bunt wird. Ich habe gehört, ich bin da auch selber anteilig mit vertreten in dieser Sendung. Da wird es, glaube ich, auch um das Thema Gamescom so ein bisschen gehen. Also auch für die Leute unter euch, die sagen, oh, mich interessiert da Games viel mehr als sonst normalerweise RBTV Home. Gamescom, ein Thema am Donnerstag. Und am Freitag gibt es hier was, glaube ich, auch später mit der Gamescom nochmal zusammenhängen wird. Dann bei uns ist nämlich ein großes Turnier zum Thema Street Fighter 6. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erhellen, Gregor, was euch da erwarten wird.
Genau, ihr habt es ja in den letzten Wochen und Monaten Leuten vielleicht verfolgt über Home und die anderen Formate. Und im letzten Jahr hatten wir ja auch schon mal was Vergleichbares gemacht. Ein großes Street Fighter Turnier mit 8 Leuten aus der Street Fighter Community, die sich hier beworben haben, inklusive Rückkehrern aus dem vergangenen Jahr, die quasi mit Street Fighter Noobs von uns, Eddie, Chiara, Haselnuss und Krogi sind das in diesem Jahr, sich gemeinsam auf der Gamescom zusammentun werden zu Teams und in verschiedenen Shows untereinander das Street Fighter König-Team dann oder Königin-Team dann ausspielen untereinander. Und hier in diesem Qualifikationsturnier stellen sich aber die 8 Pros gegeneinander in einem Ausscheidungsturnier, um die 4 Leute zu bestimmen, die mit unseren 4 Noobs auf die Gamescom fahren. Also wir machen ein ganz großes Turnier mit, und wenn ihr euch an letztes Jahr erinnert, das ist High-Class, High-Skill-Gaming, was wir hier haben. Also das seht ihr sonst nur, wenn ihr nicht genug von der Evo habt, könnt ihr hier auch sehr gerne zuschauen. Da seht ihr es auch einmal aus unseren Gefilden, wie hier ordentlich Fratzengeballer verteilt wird. Und wir haben mittlerweile neue Charaktere bei Street Fighter bekommen, seitdem letzten Jahr. Da ist ja auch die neue
Pressemitteilung gelesen.
Genau, da sind ja die ganzen Seasons weitergegangen. Mittlerweile gibt es ja auch dieses Paket mit Year One und Year Two, was wir dann auch natürlich hier zur Verfügung stellen für alle. Und ja, seid dabei, das wird ein großer Fun und dann wird richtig geknallt mit den Fäusten am Freitagabend.
Sehr schön. Und am Gamescom, auf der Gamescom dann das große Finale dazu. Vor der Gamescom gibt es aber hier noch einen Game Talk kommende Woche. Da wird uns der liebe Kollege Kuro von Game Two hier an dieser Stelle besuchen und den von Vitus verlassenen Platz wieder auffüllen. Auch dann gibt es wieder eine bunte Menge hier an Themen, die wir euch vorstellen werden. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage vielen Dank, Gregor, dass du mit dabei warst.
Danke, Fabian.
Vielen Dank auch nochmal an Vitus und an Timo für die schöne Mats zu den Intel Extreme Masters. Vielen Dank an die Regie. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Bis dann und tschüss.